So, Sebastian, das wird heute keine ganz normale Folge. Wir haben kein umfangreiches Themenpotpourri. Es gibt nur zwei Themen, Leverkusen und die VfB-Frauen. Mhm. Was jetzt besser ist, dürft ihr entscheiden. Wir werden über beides sprechen. Stehen das gemeinsam jetzt durch?
Hier am Tisch.
Hier am Tisch und werden dann versuchen, irgendwie Erkenntnisse aus dem zu ziehen, was wir am Sonntag im Stadion mitverfolgen durften. Viel Spaß dabei.
Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert? Leverkusen!
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill wieder gekommen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich hier sagen soll. Ich bin rat- und sprachlos, Sebastian. Und um in diese Folge irgendwie reinzufinden, begrüße ich dich erstmal. Hallo.
Hallo, Ricky. Ja, mir geht's ähnlich.
Ja, es war ein ereignisreiches Wochenende. Wir haben es gerade schon angeteasert. Wir werden über Leverkusen sprechen müssen, warum die Mannschaft es wieder nicht hinbekommen hat, das Spiel zu ziehen, trotz mehrfacher Führung. Gehen wir gleich drauf ein. Wir machen das heute im Stehen. Wir können verraten, warum. Wir haben nämlich mit zwei Mitgliedern des Wahlausschusses gesprochen, Sebastian.
Ja, Dr. Stefan Biel und Olli Schall waren hier vom Wahlausschuss, der stellvertretende Vorsitzende und der Vorsitzende, und haben uns ein bisschen erzählt, wie sie denn überhaupt angefangen haben zu arbeiten, warum sie überhaupt im Wahlausschuss reingewählt wollten und wie ihre Arbeit halt so war. Und ich fand es super interessant und sie haben uns einen kleinen Ausblick auch gegeben, was uns dann vielleicht auch am Samstag erwartet. Aber dazu werden wir auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr dann thematisieren. Aber ich fand, es war ein richtig spannendes Gespräch und ich glaube, das geht für den VfB in eine gute Richtung mit dem Wahlausschuss.
Also für alle Konnoisseure der Vereinspolitik, ihr kommt diese Woche nochmal so richtig auf volle Kosten. Wie gesagt, die Wahlausschussfolge, die wird es diese Woche geben und es wird auch noch unseren berühmt-berüchtigten Mitgliederversammlungs-Survival-Guide geben. Dann werdet ihr alles erfahren, was ihr erfahren müsst, um am Samstag gut vorbereitet in die Mitgliederversammlung zu gehen. Gut vorbereitet war der VfB eigentlich auch, Sebastian, denn man muss ganz ehrlich sagen, engagiert waren sie.
Genau, also das Engagement kann man dem VfB nicht absprechen. Nein, ich fand es auch wirklich von Anfang an gut, weil man gesehen hat, dass der VfB die Tugenden auf den Platz bringt, die wir so ein Stück weit zum Beispiel in Kiel vermisst haben. Also der VfB war griffig, war engagiert, man hat einander geholfen. Man hat auch mal einen Ball zur Not in Seiten ausgespielt oder nach vorne geprügelt, wenn es dann wirklich mal eng wurde. Und deswegen, ich hatte vom Anpfiff weg eigentlich kein schlechtes Gefühl.
Das ist spannend, denn ich hatte von Anpfiff an weg ein schlechtes Gefühl. Selbst mit der 1:0-Führung, mit der 2:0-Führung, mit der 3:1-Führung hatte ich irgendwie zu keinem Zeitpunkt wirklich so ein Gefühl, das ziehen wir heute. Ich suche selber nach einer Erklärung. Vielleicht habe ich so ein Stück weit das Vertrauen in die Mannschaft verloren. Also nicht in diese Grundtugenden, von denen wir gerade schon gesprochen haben, sondern so grundsätzlich macht sich bei mir so ein Gefühl breit, okay, egal wie hoch wir führen, es wird anstrengend. Also selbst wenn wir 3:1 gegen Leverkusen führen, ja, nach einer Stunde Spielzeit, ich habe immer noch Zweifel gehabt, ob es wirklich reichen kann. Und ich sollte recht behalten. Also ich habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, Mensch, wie viele Tore müssen wir eigentlich erzielen, um dieses Spiel zu ziehen? Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es 5 werden sollten. Ja, das habe ich nicht kommen sehen.
Ich auch nicht. Und ich hatte dann tatsächlich aber auch den faden Beigeschmack, dass wir es in der letzten Folge gejinxt haben. Weil wir haben gesagt, Jeremy Frimpong schießt keine Tore und Leverkusen ist Geschichte. Und dann trifft er und sie treffen zweimal in den letzten 6 Minuten. Das war halt wirklich bitter.
Ja, ich glaube, was bei mir diesen Eindruck noch verstärkt hat, war, ich habe natürlich gesehen, wie gesagt, sie waren engagiert. sie haben gefightet, sie sind viel gelaufen, das habe ich alles gesehen. Aber ein Stück weit konnte man schon immer diese Instabilität sehen in der Mannschaft. Also ist auch nicht groß verwunderlich. Du hast jetzt einfach ein paar schwere Wochen hinter dir. Dazu kommt, dass die Abwehr immer wieder neu durcheinander gewürfelt wurde. Zuletzt natürlich auch die Doppelsechs. Stiller spielte gegen Kiel hinten, jetzt wieder neben Karasor. Karasor aktuell nicht in Bestform, so wie viele Spieler. Ich möchte mich da jetzt auch, sage ich gleich vorweg, auf keinen direkt einschießen. Das ist eine Mannschaft, die aktuell zusammen leider Gottes die Spiele nicht zieht, so wie wir uns das vorstellen. Ja, aber es gab halt dann auch so Auffälligkeiten wie Positionierungen, die nicht richtig passten. Die Pässe waren zweifellos nicht besonders gut. Also das lässt sich zum einen statistisch belegen durch die Passqualität beziehungsweise durch die Passquote. Und zum anderen, der Eye-Test war auch offensichtlich.
Ja, also ja, das stimmt.
Man hat gesehen, dass da der ein oder andere Pass eben nicht dahin ging, wo er hingehen sollte. Lass ich mir aber alles gefallen, weil es die Mannschaft, wie gesagt, eigentlich ganz gut kompensieren konnte durch eben diese talentfreien Tugenden, von denen wir immer so gern sprechen. Und dadurch konnte Leverkusen eigentlich auch nicht groß davon profitieren, dass wir diese Fehler gemacht haben. So ist es richtig. So. Und was mir aber verstärkt Sorge bereitet hat von Anfang an eigentlich, war unser Pressing. Du erinnerst dich vielleicht noch, wir haben ja gesagt, oder ich habe behauptet, es wäre besser, Leverkusen erst im Mittelfeld zu empfangen, denn wenn du sie früh anläufst und wirst überspielt, geht's halt sofort mit Speed in deine Richtung.
Ja.
Kann man schon sagen, dass es eigentlich in der ersten Halbzeit nicht dazu kam? Dass das eine zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass Xavi Alonso nicht unbedingt die offensivstärksten Spieler aufgestellt hat, sondern eher den Blick auf die Defensive gerichtet hat. Also du hattest ja eigentlich mit Schick vorne einen Spieler, der alles machen sollte. Bälle ablegen, Bälle ins Tor schießen. Also war schon schwierig, glaube ich, für einen Stürmer dieses Spielsystem so durchzuziehen. Auf den Flügeln hattest du einen Grimaldo,
der eingerückt gespielt hat und deswegen auch selten zum Flanken kam. Und wenn er es geschafft hat, wurde es halt super gefährlich.
Ja, und Frimpong, ja, der hat zwar ein Tor erzielt, aber da muss man gleich dazu sagen, Maxi Mittelstädt hat den niedergekämpft.
Wahnsinn, ja. Also
Maxi Mittelstädt an der Stelle, wirklich alle Props, die ich habe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit ihm auf dem Platz dieses Spiel auch verloren hätten, aber das ist jetzt wirklich müßig, sich darüber letzten Endes lange aufzuregen. Wir werden aber auch noch über die Wechsel sprechen und was das für eine Bedeutung hat. Aber was ich sagen wollte zum Pressing des VfB Stuttgart, ich finde schon, dass ich ein Stück weit recht behalten sollte. Denn was man sehen konnte, war, dass wenn wir so hoch stehen, wir einfach anfällig sind für Diagonalbälle, also Verlagerung, ja, oder Zuspiele ins Zentrum. Da gab es dann schon große Räume, die Leverkusen auch hier nur selten nutzte zunächst, muss man auch sagen. Und ich erzähle das jetzt hier nicht, weil ich jetzt das Ergebnis kenne und sagen kann, ja, okay, guck mal, hier und da war ein Fehler da, sondern dieses Gefühl, von dem ich gerade eben sprach, dass ich der Mannschaft irgendwie nie richtig vertraut habe, das wurde natürlich dadurch befeuert, dass man eben genau diese Räume erkannte. Ja, wenn man das Spiel halt im Fernsehen sieht oder auch im Stadion, hast du immer das Gefühl gehabt, okay, ein guter Ball von Leverkusen und dann wird's für uns schwierig. So. Ja. Und dann kommen natürlich die Erfahrungswerte der letzten Wochen mit dazu. Viele Bälle, die nicht gut gespielt werden, nicht immer das beste Verteidigungsverhalten, Rückwärtsbewegung nicht immer ganz gut. Und dadurch entsteht diese Unsicherheit bei mir. Ja. Und zum Thema Einstellung, Haltung, Ehrgeiz. Ja, das war alles toll, super, möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Aber dafür bekommst du von mir jetzt kein Sternchen. Also für mich ist das eine Grundvoraussetzung. Das ist die Basis für alles.
Ja, und nicht nur gegen Leverkusen, sondern halt auch gegen Kiel zum Beispiel. Wenn du das nicht mit auf den Platz bringst, dann brauchst du eigentlich gar nicht erst auflaufen. Dann hast du vielleicht auch eine Chance auf den Punkt in Kiel. Aber gegen Leverkusen musst du das erstmal bringen und dann gucken, dass du auf der Basis halt irgendwas kreierst. Und diese Grundtugenden, die waren immerhin da und das kann man auch wirklich niemandem absprechen. Also gerade die Viererkette, die eine Dreierkette war, ich nehme Maxi Mittelstädt mal mit rein, weil er defensiv unfassbar viel gekämpft hat. Mhm. Das war wirklich schön anzusehen.
Ja, ich meine, die Frage, die man eigentlich der Mannschaft stellen muss nach diesem Spiel, warum ist es am Sonntag möglich, gegen Leverkusen so abzureißen und warum nicht am vergangenen Spieltag gegen Kiel? Das ist ja eigentlich die Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte. Ja, und darüber möchte ich eigentlich gar nicht so viel nachdenken, weil mich das dann gleich wütend macht. Sag ich dir ganz ehrlich, es macht mich wirklich wütend, denn wenn du die letzten 5 Spiele mit dieser Intensität gespielt hättest, hättest du weder gegen Kiel noch gegen Wolfsburg und auch nicht in Hoffenheim Punkte liegen lassen. Ja, dann hättest du vielleicht auch einen ganz anderen Beigeschmack jetzt nach diesem Leverkusen-Spiel gehabt. Ja, auch wenn wir das dann natürlich genauso verloren hätten, ja, und hinten raus dann irgendwie damit kommen würden, ja, okay, das war jetzt Pech und
es wäre Leverkusen
und was weiß ich. Aber
genauso tragisch gewesen, aber mit mehr Punkten auf dem Konto einfach, ja.
Mit einem besseren Gefühl.
Genau.
So, und das ärgert mich so sehr. Es ärgert mich so sehr, wenn ich halt jetzt sehe, okay, die Mannschaft hat das drin im Tank. Sie kriegen das gewuppt, sage ich jetzt mal. Aber offensichtlich reicht dann halt der Gegnername Holstein Kiel nicht aus, um genau diese Tugenden ja hervorzubringen. Und das stört mich ein Stück so. Warum ist das? Warum ist
es so? Ich weiß nicht, warum es so ist, aber mich erinnert es tatsächlich an schlechtere VfB-Zeiten. Und ich hatte die große Hoffnung, dass wir diese Zeiten unter Sebastian Hoeneß und dem aktuellen Team wirklich hinter uns gelassen haben. Aber aktuell wirkt es ja wieder fast so, gegen Top-Teams bringst du 100%. Das reicht aber dann trotzdem nicht, um zu gewinnen, weil die einfach ein Stück weit besser sind als du. Und gegen Teams, gegen die du eigentlich gewinnen sollst aufgrund deiner Kaderqualität, gibst du keine 100% und dann gewinnst du auch gegen die nicht. Und das haben VfB-Fans in den vergangenen Jahren wirklich sehr häufig erlebt und ich brauche das nicht. Ich brauche das überhaupt nicht.
Also wir werden heute versuchen, Antworten für die aktuelle Phase zu finden. Ob uns das gelingt, weiß ich noch nicht. Es fällt uns ja jetzt schon schwer. Ja. Aber ja, wir gehen heute vielleicht nicht ganz so tief in die Spielanalyse wie sonst.
Sehr gerne.
Lieber den Blick aufs Große und Ganze legen und beginnen natürlich wie immer jetzt mit der Aufstellung. Und ja gut, da gab es drei personelle Veränderungen. Zum einen Dennis Undaff und Chris Führig, die erwartungsgemäß auf der Bank saßen. Das war, glaube ich, keine große Überraschung. Etwas größer bei mir zumindest war die Überraschung, dass Amin Aldakil nach dieser langen Verletzungspause direkt wieder von Beginn an spielen durfte. Jeff Chabot war zwar wieder fit, aber ja, es reichte noch nicht, um Ramon Hendricks zu verdrängen. Sicher hatte das auch was mit dem Tempodefizit zu tun, das eben Jeff Chabot hat im Vergleich zu Ramon Hendricks. Und der rot gesperrte Leo Stergiou, der wurde durch Finn Jeltsch ersetzt, der dann als Rechtsverteidiger auflief. Und Ermedin Demirovic, ja gut, den habe ich jetzt zwar vergessen, aber da war er fast eigentlich gesetzt. Also ich glaube, in jeder Startelf, die ich mir im Vorfeld auf Twitter durchgelesen habe, fiel dieser Name. Und ja, Nick Woltemade im Sturm ist ja auch klar. Ist alles soweit nachvollziehbar gewesen eigentlich, oder?
Ja, nachvollziehbar schon, aber auch ein Stück weit überraschend. Und auch da lagen wir mit unserem Startelf-Tipp, der manchmal ja richtig gut ist, auch komplett daneben, weil ich glaube, wir haben Enzo Mio auf die Bank gesetzt. Aldakil hat bei uns auch nicht gespielt. Und ich fand es dann wirklich sehr, sehr mutig. Die Dreierkette hinten mit drei Spielern, die noch nie zusammengespielt haben in der Konstellation. Und was mir da in der Dreierkette tatsächlich fehlt, ist so eine gewisse Hierarchie. Also wer ist denn der Abwehrchef? Du hast halt einen Finn Jeltsch, der macht sein, was, drittes, viertes Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen. Und an wem kann der sich orientieren? Wer richtet den auf, wenn der mal einen Fehler macht? Der wird einen Fehler machen. Ist das Ramon Hendricks? Weiß ich nicht. Ist das Aldakil, der aus einer langen Verletzung zurückkommt? Weiß ich nicht. Und mir fehlte tatsächlich jemand da hinten drin, wo ich sage, okay, der ist der Abwehrchef, der koordiniert auch seine Nebenleute. Und ich fand das schon sehr, sehr mutig.
Die Frage ist halt, was war mit Jeff Chabot?
Genau,
wir haben ja, mitbekommen, bei der Pressekonferenz zu Beginn der Woche hat er sich, glaube ich, noch mit seiner Erkältung rumplagen müssen. Vielleicht war er einfach noch nicht bei 100%. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, ihn spielen zu lassen.
Absolut nicht, ja.
Nur natürlich stimmt alles, was du sagst. Also wir haben es, glaube ich, mal über Bayern München gesagt, dass sie individuell sehr gut besetzt sind in der Verteidigung. Aber auch da fehlt für mich die Hierarchie.
Ja.
Jetzt ist Bayern München vielleicht nicht das beste Beispiel, weil sie in der Champions League im Viertelfinale stehen, allerdings auch Dortmund, also so eine große Leistung scheint das nicht zu sein. In der Liga kriegen sie dennoch relativ einfache Gegentore, finde ich.
Ja.
Also das hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, obwohl da der Torhüter wieder mit einer Rolle spielt. Wir wollten nicht so viel ausschweifen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, keine Frage. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die du nicht einfach so lösen kannst, wenn die halt ständig Leute wegbrechen.
Du kannst jetzt während der Saison nicht mehr lösen, aber für mich ist es tatsächlich ein Problem, wenn du gegen Bayer Leverkusen in der Phase der sportlichen Instabilität mit dieser Dreierkette spielst, ne, und dann deine großen Hoffnung noch auf einen 18-Jährigen richtest, den ich ehrlicherweise in der aktuellen Phase, so gut er auch gespielt hat, aber eigentlich gegen Bayer Leverkusen eher nicht in der Startelf sehe, ne, oder nicht meine Hoffnung auf einen 18-Jährigen konzentrieren möchte. Also der soll auch Fehler machen können und in der Situation darf eigentlich keine Fehler machen.
Ja, ich hätte gerne auch noch weitere Optionen. Wenn dann Finn Jeltsch der Beste ist, dann spielt er,
keine Frage. Dann muss er spielen, keine Frage. Und er hat es ja ordentlich gemacht, also das steht völlig außer Frage. Und du hast ja auch gesehen, dass er absolut Bundesliga-tauglich ist, aber die Last, die ihm auf die Schultern gelegt wird, die finde ich halt auch enorm.
Ja, er hat schon seine Anteile an diversen
Natürlich,
Gegentoren
gehabt. Natürlich, er hat viel besser gespielt, aber
Ich sag's nur deshalb, weil es halt dazugehört zur Entwicklung eines sehr jungen Spielers und natürlich profitiert er davon, dann sind wir da bei dem Punkt, wenn neben ihm ein alter Haudegen spielt oder ein erfahrener Spieler, der eben diese Führung innehat und vielleicht hier und da dann auch mal im richtigen Moment die richtigen Worte findet.
Ja.
Ob das jetzt in dieser Konstellation der Fall war, wissen wir nicht, aber es sieht zumindest mal nicht danach aus.
Nein. Was ich sagen wollte, als ich die Dreierkette gesehen habe, dachte ich, okay, und wer gibt da die Kommandos? Also wer von den dreien macht das halt einfach? Ne?
Alex Nübel im Zweifel.
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht jetzt mal aufs Spiel geblickt. Wie war dein Eindruck? Ich hatte nämlich zunächst tatsächlich das Gefühl, dass man beim VfB Stuttgart schon ein Stück weit brauchte und ein paar erfolgreiche Aktionen brauchte, um erstmal Selbstvertrauen aufzubauen. Was ich sagen will, mein Eindruck war, dass Leverkusen ein bisschen besser ins Spiel kam, ohne groß gefährlich zu werden.
Genau, ging mir genauso. Also Leverkusen hatte die ersten Minuten, aber der VfB hat sich dann sukzessive, nicht reingespielt, vielleicht so ein Stück weit reingekämpft. Wir hatten es angesprochen über kleine, aber gute, positive Aktionen von den Fans, vom Publikum.
Nimm Hendrix. Ja. Das war die erste, ich habe es schon ein paar Mal gesagt.
Eine Aktion reicht
manchmal. Die erste Aktion war ein gewonnenes Kopfballduell von Ramon Hendrix. Es war genauso ein Chipball mit dem Versuch, hinter die Kette zu kommen. Ja. Ramon geht hoch, gewinnt das Ding. War für mich erstmal gut und ich glaube auch für die Mannschaft war das super hilfreich, nach wenigen Sekunden schon so ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Und du hast auch gemerkt, dass die Bereitschaft da war, sich reinzukämpfen, zu leiden. Das war alles da. Also die können sich da, was das angeht, nichts vorwerfen lassen.
Ja,
ja, also alle, die auf dem Platz standen, die haben sich wirklich einen Arsch aufgerissen.
Genau, und deswegen auch, wenn jemand sagt, die Einstellung stimmte nicht, also das, da gehe ich halt absolut nicht mit. Die Einstellung Nein. war komplett da.
Nee, das sehe ich auch nicht, ja. Allerdings nochmal, das ist die Basis genau. für Erfolg.
Ja. ja.
Also drunter mache ich es nicht.
Ja. Also das nee, ist das, da musst du gar nicht erst auf den Platz
ja.
laufen,
ja. Und wir hatten dann die ersten 10 Minuten schon so eine Phase, wo ich mir dachte, okay, wir dürften gerne noch mutiger sein. Ich erinnere mich da an eine Szene, Demirovic nimmt einen super Laufweg in die Tiefe. Die Passgasse war auch offen und wir spielen in dem Moment nicht mit dieser Selbstverständlichkeit vertikal, mit der wir sonst immer nach vorne gespielt haben unter Sebastian Hündes, sondern erstmal quer. Und natürlich, ich rege mich in so einem Moment über so eine Szene auf, ist gar keine Frage, weil ich mir denke, ey, wie sehr willst du es präsentiert bekommen? In dem Moment wäre die Gasse offen gewesen, dann spiel den Ball halt durch. Aber dennoch, also sie haben sich dann immer wieder auch gegenseitig unterstützt, geholfen dabei, ins Spiel zu finden. All das haben wir gesehen, war super. Und nach 7 Minuten hatten wir ja dann auch die erste Torannäherung über Enzo Mio, der gut gegen Mukiele nachsetzte. Auch das bei Enzo nicht immer selbstverständlich.
Übrigens, Enzo Mio auf links hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich hätte da, als ich nur die Aufstellung oder den Kader sah, dachte ich, okay, Jamie Leveling spielt auf links und Enzo Mio auf seiner halb rechten Position, dass Enzo Mio dann über halb links kam, fand ich überraschend.
Hat er gut gemacht.
Endlich mal wieder ein gutes Spiel von Enzo Mio.
Finde ich auch. Und ja. ich habe in der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, gelesen, dass die nicht ganz zufrieden mit seiner Rückwärtsbewegung war. Kann ich nicht bestätigen. Also ich finde, er hat's gut gemacht. Natürlich waren da hier und da mal ein paar Szenen dabei, wo sich vielleicht ein gelernter Linksaußen anders verhält. Aber das war auch nicht seine Rolle, die er hatte.
Ja.
Ich finde, man hat das gut kompensiert, wenn Enzo mal Probleme hatte mit der Rückwärtsbewegung oder mit der Besetzung der linken Seite. Und meistens hat er es selber ganz gut hinbekommen. Und ganz entscheidend waren für mich wirklich die Balleroberungen, die er hatte.
Genau.
Weil das waren nicht so wenige.
Und seine Aktien am Tor von Frimpong, das besprechen wir dann gleich noch.
Da gehen wir gleich noch drauf ein. Gut, ich war gerade bei der Szene in der 7. Minute. Wie gesagt, Enzo Mio war beteiligt, hat das gegen Mukiele gut gemacht. Dann spielt Enzo und Nick wollte mal das Ganze auf der linken Seite gut aus. Ich fand, die haben auch super harmoniert auf links. Das sah echt gut aus. Der Pass von Nick in den Rückraum, der war eigentlich mit einer super Übersicht gespielt, aber leider verpasste Mio den Ball ganz knapp. Ja? Und bei Leveling siehst du, er zieht nicht voll durch. Es war aber auch schwierig. Also ich möchte ihm da jetzt gar nicht viel angreifen, aber das ist halt auch wieder so ein Moment. Ich glaube, wenn du mit vollem Selbstbewusstsein in diese Szene reingehst, ziehst du halt einfach durch.
Ja.
Und vielleicht ist der Ball drin oder du kriegst einen Elfmeter, weil du halt dann getroffen wirst vom Gegenspieler. Ich finde, da hat man schon auch, du hast einfach gemerkt, hier entsteht eine Symbiose aus Entschlossenheit und Spielfreude. Das entstand in dieser Phase für mich.
Genau, du hast die Basics mit auf den Platz gebracht, hast dich dann durch kleine, gute Aktionen im Spiel etabliert und dann hast du gemerkt, okay, jetzt ist eine gewisse Selbstsicherheit da und dann haben sie angefangen zu kicken.
Und das Tor erzielt.
Ja, und das hat auch schön rausgespielt.
Absolut, also 15. Minute, super. Alda Kiel macht's richtig gut, macht hier Druck im Mittelfeld, erobert den Ball für uns. Über Mio läuft dann die Verlagerung links raus auf Maxi, der sich den Ball relativ weit vorlegt, ja. Aber dann auch davon profitiert, dass Mukiele und Tah sich irgendwie nicht einig waren, wer Maxi jetzt aufnimmt. Also mein Laienverständnis sagt mir, dass Mukiele eigentlich richtig gehandelt hat, dass er außen abdeckt und Tah hätte rauskommen müssen.
Ja, Tah hatte auch ein ganz, ganz schlechtes Spiel, finde ich.
Es
hat gereicht. Das ist das Ärgerliche.
Aber auch in dieser Aktion siehst du wieder, Mittelstädt will diesen Ball.
Ja.
Der presst hier wirklich nochmal das letzte Prozent aus sich raus, um an diese Kugel zu kommen. Aber genau das brauchst du in jeder Partie.
Ja.
So einfach ist es. Und wie gesagt, dass sie es können, bei Mittelstädt wussten wir es eh, der hat eigentlich immer abgeliefert, aber dass sie es können, haben sie da bewiesen. Klar ist es dann ein bisschen Glück, dass er im Ballbesitz bleibt, aber er zwingt es auch irgendwie. Er will es unbedingt. Ich sag's nochmal. Dann passt er den Ball zu Nick, der wirklich zu viel Raum um sich hatte. Also
Doch zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal, weil Absolut. Den haben sie irgendwie ignoriert. Also
und das Einzige, was ich Nick dann vorwerfen kann, ist, dass er nicht noch schneller auf Leveling abgelegt hat, dass er sich praktisch nochmal in Kontakt genommen hat, weil vielleicht hätte er dann eine freiere Schussbahn gehabt, also Jamie Leveling in dem Moment. Ja, und Radetzky wehrt den Versuch dann ab, der Ball fliegt Demirovic vor die Füße und der macht das 1-0, von dem her ist es mir dann auch wieder egal, ja, ob jetzt Leveling den perfekten Schuss abgegeben hat oder grundsätzlich die Aktion hätte noch besser ausgespielt werden können. Das Tor war einfach wahnsinnig wichtig und es war so gut, dass es Ermedin erzielt hat. Ja, weil das war halt so ein typischer Ermedin-Moment. Also solche Tore schießt halt Demirovic, weil er ein klassischer Mittelstürmer ist. Er ist da, wo er sein muss und macht die Dinger dann. Und das war großartig, oder?
Fand ich super, du hast ja gesagt. Er steht halt genau da, wo er stehen muss. Und gefühlt machen wir gar nicht so viele Abstaubertore, in meinem Empfinden. Und endlich ist das mal so ein richtig schön dreckiges Abstaubertor. Und immerhin sein 10. Saisontreffer. Ich finde das nicht so schlecht. Also dafür, wenn man bedenkt, wie viele Chancen er hat liegen lassen.
Es ist gut. Ja. Denk an die Spielzeit, die er bislang hatte.
Ja.
Ja. Das Problem bei Demirovic ist, glaube ich, dass wir uns mehr Effektivität von ihm erwünschen und nicht so sehr Effizienz. Also Effizienz natürlich auch, aber du willst mehr von ihm sehen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir in der vergangenen Saison ein Spiel hatten, das halt extrem offensiv geprägt war. Und das waren immer die besonderen Momente, Highlights. Ja. Also fast jeder Ballkontakt von Serou Guirassy war irgendwie eine Wonne. Ja, also immer ist irgendwas daraus entstanden. Und das gibt dir Demirovic nicht. Dafür sind andere Spieler jetzt da. Demirovic ist dafür da, den Ball irgendwie über die Linie zu
drücken.
Großchancen
zu verwerfen. Mit welchem Körperteil auch immer, ja.
So, ja. Also für nichts anderes hat man ihn verpflichtet. Und die Quote gibt ihm absolut recht. Jetzt kann man natürlich nicht das Ganze hochskalieren und sagen, okay, wenn der noch häufiger gespielt hätte, hätte er vielleicht jetzt schon 15 Tore auf dem Konto.
Klar, und von seinen 10 Toren hat er auch 9 oder 8 relativ früh in der Saison gehabt. Keine Frage, aber ich finde, ein VfB-Stürmer, der zweistellig trifft, das ist erstmal okay, unabhängig von der Ablösesumme.
Sehe ich auch so. So. Von Leverkusen, muss man sagen, kam in der ersten Halbzeit eigentlich so gut wie nichts auf unseren Kasten. Es gab insgesamt nur 2 Abschlüsse. In der 11. Minute, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, von Frimpong. Und in der 21. Minute von Schick. Mm. So. Und diese Chance von Schick, ja, die nehmen wir jetzt deswegen mit rein, weil sie gleich so ein paar Probleme aufdecken sollte, die uns immer wieder in diesem Spiel beschäftigten. Immer wieder, ja. Das geht los mit dem Abschlag von Nübel, der direkt wieder beim Gegner landete. Das war das erste Problem. Und ich trete jetzt hier keine Alex-Nübel-Diskussion los oder so, aber der Aufbau war am Sonntag nicht gut. Es war einfach nicht gut. Ja? Nur 63% seiner langen Bälle fanden ein Mitspieler und in der zweiten Halbzeit waren es sogar nur noch 57% seiner langen Bälle. Das ist ein Problem.
Das ist ja quasi ein Coinflip und das ist dann deutlich zu wenig halt einfach.
Ja, und ich sag mal so, auch bei den einfachen Pässen hatte er zumindest mal in der zweiten Halbzeit keine gute Quote. Da kommt er nämlich auch nur auf 67% erfolgreiche Zuspiele. Und das ist dann nicht genug, wenn du mich fragst.
Nee, auf keinen Fall. Vor allen Dingen nicht in einem Spiel, über das wir auch vorher gesagt haben, muss defensiv halt fehlerfrei sein. Und das gehört ja schon mit dazu. Also wenn du hinten halt rausspielst, dann muss das halt möglichst sauber sein. Und die Prozentzahlen sprechen nicht unbedingt dafür.
Zurück zur Szene. Der zweite Ball war auch bei Leverkusen. Bitte für später merken, ja. Dann verlagern sie, Grimaldo zeigt wirklich sehr früh an, wo der Ball hin soll und Jeltsch muss in dem Moment eigentlich nicht mal antizipieren. Er kann ja hier eigentlich schon den tiefen Lauf zur Absicherung starten, in dem Moment, wo Grimaldo war es genau, die Richtung anzeigt. Da war ja eigentlich klar, was kommen würde. Also ich weiß jetzt nicht genau, was hier ablief, ob er vielleicht sogar auf Abseits spekuliert hat. Ja, Gleiches kann man in der Szene auch über Hendrik sagen, aber Ramon ist in dem Moment unser tiefster Spieler. Also konsequent auf Abseits kann er nicht gespielt haben, ja, weil sonst hätte er halt nochmal einen Schritt raus machen müssen. Mm. Also frage ich mich natürlich, wieso lässt der Schick in dem Moment so viel Platz? Also das habe ich nicht verstanden. Und Grimaldo bringt dann eben, der bekommt den Ball, bringt die Flanke rein. Schick hat immer noch einen Meter Vorsprung auf Ramon und der ist nicht der langsamste. Ich glaube, das ist der zweitschnellste Spieler bei uns im Kader. Ja. Also da siehst du mal, wie schlecht er positioniert war und wie spät er die Situation eigentlich erkannt hat. Und der Schick, das Ding eigentlich nicht macht, ist ein absolutes Wunder. Ja, das ging halt komplett unter, aber hier passt eigentlich alles. Er hat Zeit, bekommt den Ball auf seinen starken Fuß und hämmert den dann weit übers Tor. Aber normalerweise ist das Ding drin.
Hätte ich auch gesagt, weil ich weiß gar nicht, er hat weitaus mehr als 10 Tore schon geschossen in der Saison. Und das ist normalerweise ein Tor für ihn.
Zweifellos. Und wir machen jetzt Folgendes, Sebastian. Wir packen heute unseren Fehlerrucksack.
Okay. Aber das muss ein großer sein.
Das ist ein großer. Okay. Und wir nehmen jetzt mal mit die Abschläge von Nübel, zweite Bälle, Verlagerungen von Leverkusen und Entscheidungsfindung und Positionierung. So würde ich es mal nennen.
Du kannst wahrscheinlich gleich noch die Abstimmung mit reinnehmen. Also
Ja, absolut. Also ja, das würde ich alles darunter fassen, weil sonst wird er wirklich sofort. Dennoch muss man sagen, der VfB war bemüht, dieses Spiel irgendwie ja in den Griff zu bekommen. Ja. Ja, also ich fand auch, wir haben nach dem 1:0 in manchen Bereichen nochmal zugelegt sogar. Also Passgenauigkeit wurde besser, ist mir aufgefallen. Wir gewannen mehr Zweikämpfe, wir pressten besser. Demirovic zum Beispiel, der zeigte immer wieder mit guten Zweikämpfen und gutem Anlaufverhalten, dass er die aktuelle Situation annimmt und dagegen hält.
Absolut, ja.
Es gab mal so einen Bodycheck in der gegnerischen Hälfte, also in unserer Hälfte sozusagen. Da ist Demirovic bis nach hinten geeilt und gibt seinem Gegenspieler einfach nochmal so einen mit. Lieb ich. Hast du sofort mein Herz gewonnen, muss ich sagen. Und ich fand, der VfB war so ab Mitte der ersten Halbzeit auch das taktisch bessere Team. Ist mir auch aufgefallen. Also wir konnten Leverkusen so ein Stück weit lenken. Wir konnten sie in Räume dirigieren, wo nicht wirklich Gefahr erzeugt werden konnte. Und man merkte, dass Leverkusen auch so seine Schwierigkeiten hatte. Also waren so ein paar Sachen, das Nachrücken in Pressing-Situationen und vor allem, das ist mir aufgefallen, die mangelnde Kreativität.
Ja, weil ich glaube, Alonso hat ja schon einen relativ defensiven Plan für dieses Spiel. Der hat dann nicht dafür gereicht, den VfB in größere Schwierigkeiten zu bringen. Und ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass Leverkusen so ein bisschen entnervt war Mitte der ersten Halbzeit. Weil der VfB war einsatzfreudig, war auch ein Stück weit zäckig, hat Körperkontakt gesucht, ist aber seinerseits relativ schnell auch mal zu Boden gegangen und so weiter. Also genau das, was man als Gegner halt so ein Stück weit hasst. Und da hat der VfB es aus meiner Sicht schon geschafft, die Leverkusener so ein bisschen zu nerven.
Ja, auch die Konterabsicherung passte. Ich habe es ja vorhin bemängelt, dass wir relativ hoch angelaufen sind, aber wir haben das immer gut hinbekommen, aber wir haben auch schon in der ersten Halbzeit, das ist mir aufgefallen, zu viele Standards zugelassen. Also das sehe ich wirklich als Problem an und da sehe ich auch nicht wirklich eine Entwicklung bei der Mannschaft. Ja? Wir hatten ja mal, es war gegen Werder Bremen, dieses Elf-Ecken-Spiel, ja? Und danach wurde das Thema Standardvermeidung etwas besser,
ja?
Aber jetzt gegen Leverkusen ja, waren es einfach auch wieder zu viele Ecken, 10 insgesamt und sind wir ehrlich, 4, vielleicht 5, die hätten eigentlich nicht sein müssen.
Nee, und grundsätzlich ist ja 1:10 Ecken in einem Heimspiel, finde ich, eine Bilanz des Grauens eigentlich. Also ich meine, die eine Ecke, die wir haben, das ist dann okay, weil wir können eh nicht viel draus machen, aber 10 defensive Ecken gegen uns, das ist halt schon schwierig.
Kommt auch in den Fehlerrucksack.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also könnte man ja jetzt sagen, alles gut soweit in der ersten Halbzeit?
Also 1:0? Mit den Erwartungen, mit denen ich in das Spiel reingegangen bin, 1:0 zur Halbzeit und ein okayer bis guter Auftritt. Ja, alles okay zur ersten Halbzeit.
Ja, wir führen 6 Abschlüsse, 3 davon aufs Tor. XG 1,66 zu 0,31.
Das Einzige, was vielleicht nicht okay war, ist, dass du halt nur mit einem Tor in die Halbzeit gegangen bist.
Das müssen wir thematisieren. Chancenverwertung war halt wieder so ein Thema. Und ja, also auch hier, wir haben wieder zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Ich fand schon die Chance von Mio in der 31. ziemlich leichtfertig vergeben.
Ja.
Das war eine ähnliche Szene wie in der 7. Minute. Mio und Woltemade lösen das über links gut auf und Nick bedient dann von der Grundlinie aus Enzo im Rückraum. Und Mio bekommt den Ball hier auf seinen schwächeren rechten Fuß, will ihn auf links legen und das dauert halt
viel
zu lange.
Zu lange, ja.
Deshalb wird er ja dann weggeblockt. Aber da denke ich mir halt, Alter, schieß! Schieß, nimm die Situation, mach's halt mal mit rechts. Also egal, probier's halt. Also der ist ja jetzt nicht so unbegabt mit dem rechten Fuß, dass er da keinen Abschluss hinbekommen würde.
Ja, und wenn er sich nochmal von rechts auf links legt, ist der Schussweg halt komplett geblockt, dann passiert halt gar nichts. Und wenn er dann direkt nimmt, dann geht er vielleicht nicht aufs Tor, vielleicht geht er trotzdem aufs Tor. Also du musst da einfach direkter spielen und hast nicht die Zeit, den nochmal auf einen anderen Fuß zu legen.
Ja, und noch fahrlässiger fand ich die Chance in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Also das hätte einfach drin sein müssen, das Ding. Wieder geht es über Mio, der initiiert, Woltemade überlässt dann Demirovic. Ermelin passt dann auf Nick, macht das super gut. Mio läuft gut mit ein, wird von Woltemade bedient. Nick macht das hier wirklich so abgezockt, ja. Also guck dir mal die Situation an. Er bekommt da wirklich von 3 Mann Druck und der bleibt halt komplett gechillt.
Ja.
Das kann man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal sagen. Nick Woltemade hat mal wieder ein herausragendes Spiel gemacht. Und hätte er oder hätte der VfB Stuttgart dieses Spiel gewonnen, hätte diese Folge auch definitiv einen anderen Namen bekommen.
Oh ja.
Irgendwas mit Nick.
Ja. Ich glaube auch in der Kicker-Elf des Tages auch das völlig zu Recht. Und der entwickelt halt wirklich so eine Aura. Ne? Also wenn der am Ball ist, du kriegst ihn nicht los. Mega. Und wenn er auf dich zukommt, dann ist der Ball gleich weg. Also das ist komplett irre.
Und Enzo, wir bleiben wieder bei ihm, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, bleibt dann im Zweikampf gegen Alex Garcia stabil.
Die Situation fand ich mega von ihm, weil er kriegt den Ball unter Druck, nimmt ihn perfekt mit, geht an einem Gegenspieler vorbei, ich glaube sogar mehr oder weniger an 2 Gegenspielern vorbei. Das hat er einfach richtig, richtig stark gemacht.
Mega gut gemacht, nicht so gut der Abschluss. Er läuft ja dann auch allein auf Radetzky zu und dann muss er ihn meiner Meinung nach so ein bisschen lupfen. Also flach abschließen klar, super gehalten von Radetzky, der hier den großen Block wirklich klasse stellt, aber ich glaube tatsächlich, wenn du dem so ein bisschen einen mitgibst, so ein bisschen Spin nach oben ziehst, das Ding, Giroud hätten sowieso gelupft, dann wäre der drin gewesen, ja. Der zweite Ball ist dann bei Stiller, der hat Zeit, der hat wirklich Zeit für den Abschluss, nimmt er sich aber nicht. Also so Dinger müssen einfach drin sein. Und deswegen sage ich, Chancenverwertung war auch in der ersten Halbzeit schon ein Problem. Und wir haben jetzt über Nick Woltemade gesprochen, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber was soll er denn alles machen? Der war Stratege, Vorlagengeber und Torschütze gleichzeitig. Aber er kann es halt nicht immer und überall. Deswegen, es müssen dann halt auch mal Enzo oder Angelo da sein, die das 2-0 hier machen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Ball muss am Ende im Tor landen. Wenn man sich in der Zeitlupe anguckt, also wenn Enzo Mio halt das komplette Endorad da hat, dann sieht er vielleicht sogar noch Demirovic und schießt gar nicht, sondern legt ihn halt zurück. Dann hätten wir wirklich so ein Tor wie in der letzten Saison hin und wieder gesehen. Das perfekte Tor, super schön rausgespielt. Aber ich bin bei dir. Also entweder Enzo Mio muss ihn reinmachen und Stiller hat auch relativ viel Zeit und dafür muss dann einfach mehr kommen als so ein Schüsschen halt. Ne? Total schade. Und wenn du mit 2-0 in die Halbzeit gehst, dann hast du vielleicht ein besseres Gefühl, aber gegen Leverkusen mit einem Tor vorne, ja, also du denkst auch, gute Halbzeit, aber wieder nicht das Optimum rausgeholt.
Vielleicht hätte es dann auch bei mir dazu geführt, dass ich ein bisschen optimistischer in die zweite Halbzeit blicke. Aber Chancenverwertung packen wir in den Fehlerrucksack.
Ja.
Die ersten ein, zwei Minuten der zweiten Halbzeit, die gefielen mir nicht. Das kann ich schon sagen. Also da wirkten wir so ein bisschen schläfrig und Leverkusen machte auf mich zumindest den dynamischeren Eindruck. Ging's dir ähnlich?
Ja, aber bevor ich mich darüber irgendwie so richtig aufregen konnte, stand es halt schon 2-0.
Man könnte sagen, dafür waren wir effizient.
Ja, auf jeden Fall.
Absolut. Los geht's jetzt hier wieder mit einer klasse Balleroberung von Finn Jeltsch auf unserer rechten Seite. Dann prügelt Atta den Ball hinten raus und hat mal Glück, muss man sagen, dass ein Zuspiel von ihm auch ankommt. Also mit Ball bei Atakan Karasor war das wirklich kein gutes Spiel. Das muss man an der Stelle mal sagen. Das waren mir einfach viel zu viele schlechte Pässe. Die meisten landeten dann beim Gegner oder relativ viele landeten beim Gegner. Aber dafür gegen den Ball fand ich es ordentlich. Also ich finde, da müssen wir VfB-Fans grundsätzlich irgendwie diese Ambivalenz manchmal auch aushalten, dass es nicht nur den einen schlechten Spieler gibt, der alles verkehrt macht, sondern es gibt bei uns halt einfach Spieler, die in manchen Situationen, aktuell ist es zumindest so, eher besser sind und in anderen wieder schlechter. Und bei Atta war es dann, glaube ich, eher das Problem mit Ball. Hier ging das Ganze, wie gesagt, gut. Demirovic behauptet den Ball dann im Mittelfeld und verlagert. Mio macht es dann über links ausgezeichnet, schüttelt Frimpong ab und spielt dann Mukiele aus.
Ja, wobei ausspielen, das klingt ja so, als ob er gegen ihn ins Dribbling müsste, aber für mich sah es so aus, als ob Mio einfach komplett unbedrängt so nach innen surfen kann.
Es war eine Körpertäuschung.
Ja.
Er deutet an, dass er außen vorbeigeht und hat dann die Technik einfach innen vorbeizuziehen.
Aber auch unfassbar viel Raum, ne? Also auch da wieder Leverkusen super, super luftig. Dann spielt Enzo Mio den Pass auf Nick Woltemade. Und ich auch da weiß ich nicht, was macht Jonathan Tah? Also der denkt sich, oh, da ist der Woltemade mit dem Ball, sprint ich, ich lass das mal. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und meine Theorie ist es, Nick Woltemade schafft es, dass die Spieler um ihn herum langsamer werden.
Du meinst, er kann die anderen verlangsamen und bellt seine eigene Geschwindigkeit bei.
Ja?
Das sieht wirklich manchmal absurd aus. Aber ich möchte noch was zu Enzo sagen. Denn bevor er an Tah vorbeigehen konnte, gab es ja mal so einen kurzen Moment, da sah es so aus, als würde er den Ball verlieren.
Ja.
Als würde er nicht verstolpern, aber kann nicht richtig greifen. Aber da setzt er halt auch wieder voll nach. Das ist auch wieder das, was ich sehen will von unseren Spielern. Diese Gier, diesen scheiß Ball jetzt irgendwie in die gegnerische Hälfte zu schleppen. Ja. Und das hat er in dem Moment auch gut hinbekommen. So, der Pass auf Woltemade, perfekt und nix Abschluss. Superb, also.
Ja, und der entwickelt ja wirklich so eine Aura, weil du weißt, in dem Moment, wo er den Ball annimmt, du weißt, das ist ein Tor. Also das ist schon so leicht Girassi-mäßig mittlerweile, was er da hat, weil der ist halt so cool dann in der Situation. Und da können auch von hinten noch drei Leute kommen. Das würde sich halt nicht beirren lassen. Und das ist halt schon Wahnsinn.
Ja, und danach fand ich, sah es für ein paar Minuten richtig gut aus. Das war für mich mit eine der besten Phasen in dem Spiel, weil wir das Spiel kontrollierten, wir pressten gut. Ich fand, die Kommunikation in der Defensive funktioniert. Das hast du immer mal wieder gesehen, dass sie untereinander gesprochen haben, sich angezeigt haben, welche Räume man besetzen muss. Also auch in Sachen Ansagen bezüglich kämpferischem Einsatz fand ich das einfach richtig gut. Ich denke da wieder an Maxi Mittelstädt, der Frimpong wirklich niederkämpfte.
Ja.
Und das sind halt so Ansagen, die brauchst du gegen solche Spieler.
Total.
Das nervt die unheimlich. Rat mal, warum der sich in der letzten Minute nicht nur über das Tor so gefreut hat, weil er endlich mal ein Erfolgserlebnis hatte. Ansonsten wurde der von Maxi Mittelstädt kaltgestellt.
Ja.
Der wurde kaltgestellt, einfach. Und das ist ein starker Spieler. Also wir reden hier nicht irgendwie von Holstein Kiel oder Bochum, sondern Frimpong ist halt wirklich ein Weltklasse-Spieler.
Absolut, ja.
Und Maxi Mittelstädt hat den hat ihn einfach aus dem Spiel genommen. So, und leider, muss man sagen, war genau dieser kämpferische Einsatz von Maxi in der 55. Minute das Problem, denn einmal konnte er seinen Gegenspieler nur mit dem Foul stoppen, das war der Fall, und ja, es gab diesen Freistoß, leider Gottes. Mhm. Ja, und Enzo muss man da noch mit reinnehmen. Der orientiert sich da eher an Mukiele. Ich glaube, der hätte vielleicht etwas tiefer, der hätte sich vielleicht etwas tiefer positionieren können, um das Passfenster auf Frimpong zu schließen, also in der Entstehung des Freistoßes. Und nachdem der Pass auf Frimpong erfolgreich gespielt wurde, hätte ich mir von Mio noch mehr Entschlossenheit gewünscht, oder? Siehst du vielleicht eh nicht?
Ja, also, aber das haben wir ja auch angesprochen, dass er defensiv für seine Verhältnisse ordentlich gespielt hat, aber das natürlich auch für ihn wirklich schwierig ist, dann das alles da irgendwie zu erkennen und zuzulaufen und so weiter. Aber es geht immer besser.
Er hat schon besser gemacht.
Ja, ja, okay.
Er hat schon besser gemacht. Also ich erinnere mich da wirklich dann auch an die vergangene Saison, ja, wo er gute Zweikampfduelle geführt hat, auch in der Defensive. Aber hier fehlte mir so ein bisschen die Schärfe in dem Moment, ja, bei ihm. Also, oder vielleicht war er auch nicht richtig wach in dem Moment. Ich weiß es nicht. Also man müsste jetzt vielleicht nochmal zurückgucken. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, fällt es mir ein, ob er vielleicht davor ein Sprinten in den Beinen, ja, hatte. Ja. Weil das führt oft dazu, dass sie dann ein bisschen verschnaufen kurz mal, ja, also noch nicht mal stehen bleiben, nee, aber einfach nicht,
halt nicht bei 100%,
mit dem, ja, letzten Punch zu Werke gehen, ja. Und Maxi stellt Frimpong, das ist okay, so würde ich sagen, aber Mio, wie gesagt, darf gerne mit mehr Energie in die Aktion kommen und ja, dann würde mir vielleicht sogar schon so eine Bereitschaft reichen, den Raum hinter Mittelstädt zu übernehmen. Mhm. Das hätte mir vielleicht schon gereicht und, ja, den Lauf hätte er noch hinbekommen. Den Freistoß, der dann geschossen wurde, den klärt Leveling zunächst. Der zweite Ball ist dann bei Leverkusen, kommt in den Rucksack, mhm, wie gesagt. Und Leverkusen bringt das Ding wieder rein. Dann ist viel Ping-Pong, ist aber auch eine Situation, die ich komischerweise bei uns in dieser Saison schon ganz oft gesehen habe. Ja, solche Ping-Pong-Aktionen, die dann natürlich immer auch, warum auch, immer beim Gegner landen. Es ist eigentlich immer das Gleiche.
Ja.
Und danach beschweren wir uns darüber, dass wir halt in solchen Situationen immer Pech hätten. Aber also, da fällt es mir dann irgendwann auch schwer, an Pech zu glauben. Weil es gibt ja schon auch Momente, wo du einfach mal das Ding hinten raushauen kannst, klären kannst.
Und in der ersten Halbzeit hast du es ja auch gemacht.
Ja. Also,
da hast du solche Situationen anders verteidigt als mit dem 2-0 im Rücken.
Absolut. Und Hendricks und Mittelstädt sind sich dann auch nicht wirklich einig. Im Zentrum kann sich Andrich viel zu leicht absetzen, der dann auch zum Schuss kommt, der wiederum geblockt wird, mhm, aber genau in Frimpongs Füße. Und da muss ich dann wirklich, ja, Enzo mit reinnehmen.
Also, klar.
Was ist hier los? Warum so weit weg, habe ich mich gefragt. Also mit der zweiten Hereingabe, du siehst es jetzt gerade auch bei uns im Bild, mit der zweiten Hereingabe sieht es für mich danach aus, als würde er abschalten. Und das ist halt einfach zu früh, weil der Ball ist noch nicht gesichert, auch nicht geklärt. Du bist noch voll in der Aktion, ja, aber er ist nicht mehr online.
Genau, geht nicht mehr. Ich glaube, er ist noch online und er hat nicht abgeschaltet, sondern hat umgeschaltet. Also so mein Eindruck war, der denkt, okay, wir haben den Ball, jetzt geht's in die andere Richtung und ich orientiere mich schon mal Richtung Mittellinie und vergisst halt, dass wir den Ball halt noch nicht gesichert haben und dass Frimpong halt komplett blank steht. Und natürlich kriegt er dann den Ball halt direkt in die Füße und schießt dann tatsächlich mal ein Tor.
Schießt ein Tor bei Nübel. Ja, okay, es war ein schwerer Ball, aber ich glaube, der ist nicht unhaltbar.
Den darf er rauskratzen.
Geht. Geht.
Geht. Hat er auch schon gezeigt. Ja. Es ist nicht einfach. Scharf geschossen, relativ gut platziert. Aber den kann er auch an einem guten Tag mal den Pfosten leiten.
Wir packen also weitere Dinge in unseren Rucksack. Ich glaube, wir konnten rausarbeiten, Klarheit gegen den Ball, mhm, ist ein Problem für uns. Und Souveränität, auch das könnten wir, ja, in unseren Rucksack packen. Gut, mit diesem Anschluss und den darauffolgenden Wechseln, da kam ja Adli und Boniface für Alex Garcia und Grimaldo, kippte meiner Meinung nach das Spiel. Ja. Klingt jetzt komisch, weil wir ja noch das 3-1 erzielten, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass die Fehler zunahmen. Ja, die Passgenauigkeit nahm ab, wir verloren immer mehr Zweikämpfe und konnten auch das Spiel nicht mehr beruhigen. Das war auch etwas, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet hat. Also wir haben ja eine eingespielte Doppelsechs, ja. Du hast Stiller, du hast Karasor. Die wissen genau, was sie tun müssen. Die haben beide die Qualität, auch Bälle mal zu halten, das Spiel zu temperieren, etc. Aber das ist in der zweiten Halbzeit nach dem 2-1 nicht mehr gelungen. Muss man einfach so sagen.
Nee, und es wurde dann, nachdem der VfB das ja wirklich fast eine Stunde lang relativ gut unter Kontrolle hatte, wurde es dann halt so ein komplett wildes Spiel. Und du hast auch gemerkt, okay, wenn es wild wird, dann ist das nicht gut für uns, weil Leverkusen dann halt sein Tempo, seine Technik stärker mit reinbringen kann, über Einzelaktionen was generieren kann. Und ja, und mit Adli und Boniface hat Alonso halt seine Mannschaft auch besser gemacht einfach.
Ja, das wird nachher noch auch bei uns ein Thema sein. Und was man hier auch nochmal sagen muss, ja, wir waren engagiert, aber dennoch haben wir zu viele Fehler gemacht.
Ja. Ja,
also nehmen wir die Chance hier in der 59. Minute erneut für Schick. Jamie bringt sich selber in eine schwierige Lage und verliert den Ball dann an Adli. Also völlig unnötig aus meiner Sicht. Es ist nicht ungewöhnlich, sage ich gleich dazu, dass nach 60 Minuten die Konzentration und das Energielevel nachlassen. Ja? Wobei ich jetzt hier sage, das kannst du trotzdem besser lösen. Ja? Er hat durchgepowert, keine Frage. Auch er war engagiert. Ich möchte das immer wieder betonen, dass es mir nicht darum geht, dass es eine grundsätzliche Frage der Einstellung war. Aber worüber wir sprechen sollten, ist vielleicht das Thema Kadertiefe in solchen Momenten. Ja, also wir fordern von Hoeneß frühe Wechsel. Aber sind wir ehrlich, wen soll er denn bringen? Also kein Spieler, der am Sonntag auf der Bank saß, ist in der aktuellen Form doch wirklich ein Upgrade. Ja, nenn mir einen, der für Jamie Leveling jetzt hätte kommen können.
Als Upgrade.
Ja, da gehe ich mit, ja.
Also sehe ich halt
nicht. Und das ist halt natürlich, ja, Kadertiefe, aber natürlich auch einfach die aktuelle Form, weil du hast auf der Ersatzbank mit Chris Führig einen Nationalspieler, einen deutschen Nationalspieler sitzen und du könntest theoretisch mit Fabian Rieder einen Schweizer Nationalspieler haben, der gar nicht im Kader war.
Ja.
Also insofern ist der Kader vielleicht schon tief genug, aber die Leute, die halt da sitzen, sind halt völlig außer Form.
Ich meine, klar, ich verstehe schon, wenn Jamie nicht mehr kann, habe ich die Wahl zwischen Brun Larsen, Führig und Wagnermann. Das sind einfach jetzt mal nominell die Optionen, die ich habe. So, die letzten zwei waren zuletzt Teil des Problems, muss man halt einfach so sagen, ja, und saßen deswegen auch auf der Bank. Und Brun Larsen drängt sich bisher auch nicht unbedingt als die Lösung auf. Deswegen würde ich schon sagen, Kaderbreite mit der Klammer aktuelle Form würde ich mit bei uns in den Rucksack packen. Ist für mich ein Problem.
Nee, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und gerade wenn man die Defensive betrachtet, also da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber auch da ist der Kader ja einfach nicht ausgewogen.
Und zu der Szene noch, Jeltsch sieht da wieder nicht besonders gut aus. Ich glaube, die Flanke kann man besser verteidigen in diesem Moment. Dafür sieht Ramon Hendricks ganz hervorragend aus, weil er klärt hier wirklich perfekt gegen Schick. Also eigentlich fällt hier schon das 2-2. Da können wir uns bei Ramon bedanken, dass er das Ding noch irgendwie rausgeköpft hat. So. Und das ist das, was ich meinte, dass eigentlich mit dem 2-1 das Spiel schon kippte. Wir profitierten dann aber von einem Problem, das Leverkusen in dieser Saison nun mal hat. Das haben wir auch besprochen bei unserer Gegnervorschau. Es geht um die defensive Abstimmung.
Ja.
Da siehst du, dass es tatsächlich ein Problem gibt bei Leverkusen, würde, glaube ich, dort auch keiner bestreiten.
Das ist in deren Rucksack, ja.
Das ist in deren Rucksack, absolut richtig. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, vor dem 3-1 hatte Leveling schon eine gute Chance, die er besser nutzen muss, meiner Meinung nach. Richtig gute Rechtsaußen spielen den Flachpass auf dem zweiten Pfosten. Dort wäre Woltemade gewesen, aber egal wie, der Abschluss, der muss eine größere Herausforderung sein für Radetzky. Du erinnerst dich an diese Szene, wo einfach nur so ein Kullerball mehr oder weniger auf Radetzky kommt. Das 3-1 haben wir aber super rausgespielt. Leveling, der den Radetzky-Abschlag klärt, dann macht Nick wieder genau das Richtige, legt den Ball wieder raus auf Jamie und dann hat er aus der Chance in der 60. gelernt, meiner Meinung nach, legt den Ball quer auf Demirovic, Radetzky hält den Abschluss dann noch Weltklasse, muss man sagen, ja, aber der geblockte Ball landet bei Xhaka und dann im Tor. Wenn man ehrlich ist, muss Demirovic den schon machen.
Ja, natürlich, muss er den machen.
Ja, und wenn Xhaka hier nicht mithilft, dann reden wir auch wieder über Chancenverwertung, aber egal, also der Ball ist letzten Endes drin, aber dennoch müssen wir das wieder im Hinterkopf behalten. Chancenverwertung, ich weiß, der Ball ist drin, aber
es war ein guter Angriff vom VfB, der in einem Tor mündete, aber trotzdem, wie er dann im Tor war, war schwierig. Ja,
schwierig.
Schwierig. Und die Abseitsgeschichte, die ersparen wir uns heute.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also eine Auflösung können wir eh nicht bieten. Und jetzt nach dem Tor ist für mich die Frage, was brauchst du? Also was braucht der VfB Stuttgart in so einem Moment? Du führst wieder 3-1, du merkst aber, okay, die Dynamik verändert sich schon so langsam. Leverkusen wird stärker, hat offensiv gewechselt, die wollen es nochmal wissen. Und du hattest auch nicht das Gefühl, dass dieses 3-1 alles verändert hätte und Leverkusen jetzt in sich zusammenbricht. So, Leveling war platt. Mio hatte meiner Meinung nach zu wenig für die Defensive beizutragen und war auch platt. Also die haben sich einfach verausgabt, muss man sagen. Ja? Karasor machte auf mich einen wackeligen Eindruck. Also da war ich nicht ganz zufrieden. Wie löst du das, ist jetzt die Frage. So, und du kannst natürlich Keitel für Karasor bringen und Chabot für Mio zum Beispiel. Ja, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst für ein 5-3-2. Nee, hast du nicht, denn wenn du Karasor rausnimmst, fehlt der dritte Sechser. Genau, also muss Karasor auf dem Feld bleiben? Okay, kann ich mitleben. Wir haben gesagt, gegen den Ball war das nicht alles schlecht. Mit Ball, so lala. So, also lässt du Karasor auf dem Feld, aber dann bekommst du ja eigentlich dieses 5-3-2 hin, von dem ich jetzt gerade spreche. Also du bringst Chabot für Mio, stellst auf Fünferkette, hast dann Jeltsch, Alda Kiel, Chabot, Hendricks und Mittelstädt da hinten drin stehen, passt für mich. Dann Keitel für Leveling, Hätte ich zum Beispiel auch gebracht. Mhm. Und dann hast du mit Karasor, Stiller und Keitel eine sehr solide Basis eben vor deiner Fünferkette. Und vielleicht kannst du auch noch darüber nachdenken, El Bilal für Demirovic zu bringen, damit du Speed für Konter hast. So, damit du immer noch hinten die Innenverteidiger binden kannst. So, mir ist in dem Moment erstmal komplett egal gewesen, was Sebastian Hoeneß von Jannik Keitel hält. Für mich ist in solchen Momenten einfach nur die Frage, was brauchst du, um jetzt die Wucht der Leverkusener irgendwie einzuhegen? Mhm. Das ist doch die Frage, die ich mir in dem Moment stellen muss. Und der Trainer entschied sich nach, das kann man jetzt schon vorwegnehmen, nachdem es 3-2 gefallen ist, für Undav und Wagnermann. Und darüber müssen wir gleich sprechen. Aber vorher müssen wir über das 3-2 sprechen, Sebastian.
Genau, bevor wir darüber sprechen, du hast es auch angesprochen, ne? Leveling war platt und man hatte da ein paar Probleme, aber man darf ja auch nicht vergessen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, eine von beiden Mannschaften hat unter der Woche gespielt und es war nicht der VfB. Und dass dir dann nach 60 Minuten dann irgendwie die Puste ausgeht und deinem Gegner nicht. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch noch irgendwas mit in den Rucksack mit reinpacken muss, was
konditionelle Thematik,
weiß ich nicht, ja, aber wie kann das sein? Das
kann ich so schwer beurteilen.
Also ich kann es nicht beurteilen, aber Fakt ist ja, nach 60 Minuten baust du ab, obwohl dein Gegner ein Spiel mehr in Beinen hat. Und
ja,
ich will jetzt nicht das berühmt-berüchtigte Fitnessproblem aufmachen, aber ich finde es dann schon komisch, weil eigentlich hast du doch die Möglichkeit, Leverkusen mit 2 Toren Vorsprung nach 16 Minuten dann auch niederzukämpfen.
Zweifellos. Bei Jamie würde ich es differenzierter betrachten, weil der auch wirklich viel Laufarbeit verrichten musste auf seiner rechten Seite. Bei Enzo Mio ist es für mich noch nicht mal so sehr eine Frage der Fitness. Bei Maxi Mittelstädt dann später auf jeden Fall. Also, dass er raus musste,
ja, okay,
der war halt platt. Aber bei Mio ist es für mich eher eine taktische
Abwägung, schon,
ob ich den rausnehme oder nicht. Ich glaube, der hätte schon noch die Luft gehabt.
Ja.
Und das kann ich mir schon erklären. Du spielst halt gegen die absolute Highspeed-Mannschaft. Und ich sag mal so, du willst ja nicht erst wechseln, wenn sie nicht mehr können.
Absolut, nein, absolut.
Sondern richtig, davor. Ja. Also da müssten wir natürlich jetzt, und das werden wir nicht erfahren, mit dem Trainer sprechen etc. Wie sieht's denn bei denen aus? Waren die jetzt auf null?
Ja.
Oder waren die irgendwie nur noch bei 95%?
Ja.
Dann macht's für mich aber auch Sinn zu wechseln. Aber okay, wir behalten's mal im Hinterkopf, würde ich auch sagen. Jetzt aber weiter zum Tor. Ich will kurz sagen, auch nach dem 3-1 haben wir uns in jeden Zweikampf geworfen. Das war für mich nicht das Thema. Ja? Also da war schon noch Gegenwehr da. Das, ich sag mal, Intensitätslevel, das passte für mich weiterhin.
Aber es wirkte zunehmend so ein Stück weit verzweifelt, fand ich.
Absolut, absolut. Finiel spielt hier aus meiner Sicht, das ist der Ausgangspunkt, einen grausamen Fehlpass vor unserem Strafraum. Er hat eigentlich 2 Anspielstationen. Ja? Und für mich war es völlig unnötig, hier so einen High-Risk-Ball zu spielen, den du dir ersparen kannst, indem du den Ball einmal kurz auf einen der beiden Sechser spielst, der spielt ihn zurück oder dreht auf, was auch immer. Also das hättest du besser lösen können. Ich sag aber gleich dazu, junge Spieler dürfen solche Fehler machen.
Ja? Total, ja.
Zweifellos, der hat ansonsten viele, viele gute Aktionen gehabt. Der wird daraus lernen und der wird noch viel besser werden. Ja, es ist natürlich bitter, dass daraus ein Tor entsteht dann am Ende, aber junge Spieler dürfen diese Fehler machen. Und es ist ja auch am Ende nicht so, ja, dass es nicht mehr möglich gewesen wäre, dann noch das Tor zu verhindern. Das muss man ja dazu sagen. Denn es kam ja dann dazu, dass Al-Dakir eine Ecke verursacht, wobei man da auch ein Fragezeichen dahinter machen darf. Ich habe meine Zweifel, ob Al-Dakir hier wirklich als Letzter am Ball war und nicht eher Schick. Weil aus Stadionsicht sah es so aus, dass Schick am Ball war. Aber gut, mit Sicherheit hat der DFB da richtig entschieden. So, und wie beim ersten Gegentor fällt auch hier das zweite nach einem Standard.
Natürlich,
ja. Standardverteidigung liegt schon im Rucksack. Können wir nicht noch draufpacken. Und wenn mir jetzt jemand noch erklären kann, warum Al-Dakir beim zweiten Ball nur auf Mukiele geht und nicht zum Kopfball hochsteigt, dann schreibt's bitte in die Kommentare.
Ja, sah ganz, ganz komisch aus.
Also das habe ich nicht verstanden. Nee. Du musst doch hier agieren. Du musst doch hier den Ball verteidigen wollen. Geh doch hoch. Also ich denke, was ist denn los? Spring doch hoch. Was wird das denn? Also zumindest sorgt das dafür, dass Mukiele anders an den Ball kommt, wenn er überhaupt rankommt.
Ja.
Das ist mir zu wenig. Der Ball fällt dann Hincapier vor die Füße, der macht das 3-2. Zack. Und dann wusste ich eigentlich schon, was jetzt hier
abgeht. Ja gut, abgeht, da hatte ich dann auch kein gutes Gefühl mehr. Und es war total unnötig und wieder so typisch halt. Einmal blöd verteidigt, beziehungsweise nicht verteidigt. Natürlich fällt ihm der Ball auch direkt vor die Füße. Nirgendwo anders, direkt vor die Füße.
Du bekommst 2 absolute Arschlochtore hier.
Ja.
Also da wird ja kein Tor irgendwie gut herausgespielt. Es ist einfach so ärgerlich. Also Leverkusen hat bis hierhin wirklich nicht gut gespielt.
Eben.
Und trotzdem 2-mal getroffen.
Ja.
Das geht nicht in meinen Kopf. Und dann müssen wir über die Wechsel sprechen. Mhm. 68. Minute Undav und Wagnermann für Mio und Leveling. 67. Minute Chabot und El Bilal für Demirovic und Al-Dakir. Beide Doppelwechsel habe ich nicht verstanden.
Ja,
geht mir genauso.
Wagnermann und Undav waren in den letzten Spielen keine Hilfe.
Ist einfach so. Waren keine Hilfe. Dennis spielt dann als linker Mittelfeldspieler. Zumindest
sahst du aus, ja.
Das habe ich nicht verstanden. Da würde ich doch lieber Brun Larsen bringen. Das macht für mich viel mehr Sinn. Selbst Führig hätte für mich noch mehr Sinn gemacht.
Ja, klar.
Auf dieser Position. Und Wagnermann, der ist völlig von der Rolle. Das Einzige, wie ich es mir herleite, ist, dass Sebastian Hoeneß hofft, dass so ein Effekt eintritt, ja, dass Josh Wagnermann mehr Sicherheit bekommt, etc. durch gute Aktionen und dann irgendwann der Knoten platzt. Weil es ist ja so eine Situation.
Ja, natürlich.
Ist ja kein schlechter Spieler. Er kann es aktuell, warum auch immer, nicht abrufen.
Und genau. Das ist eine Kopfsache.
Und da würde ich ihn gerne einwechseln, wenn wir dann 3-0 gegen Kiel führen, aber nicht, wenn Crunchtime ist gegen Leverkusen.
Ja, bei Alter Kiel, die Auswechslung, der war vermutlich platt, kann ich verstehen. Der war lange verletzt, keine Frage. Chabot passt für mich da auch. Und auch Elvi Lai für Dimirovic ist okay
total,
für mich.
Ja.
Ist alles okay. Aber mein Punkt ist, wir hätten doch für diese Schlussphase defensive Stabilität gebraucht. Das ist doch eigentlich das, was uns jetzt in dem Moment gefehlt, beziehungsweise was wir gebraucht hätten. Und auf der Bank saß noch ein Jaquez und ein Keitel. Was ist denn mit denen bitte?
Was ist mit denen los?
Und ich meine, dass jetzt irgendwie Keitel nicht everybody's darling ist, haben wir jetzt über die Saison ja irgendwie verstanden.
Aber was ist los?
Aber Jaquez hast du ja gerade erst geholt. Und während Finn Jeltsch Stammspieler geworden ist, innerhalb von keiner Zeit, hat Jaquez, glaube ich, noch keine Sekunde gespielt.
Nee.
Und da frage ich mich, also warum holst du denn dann?
Ja, ich will, das muss ich vorwegschicken, ich will auch nicht in dieses Bashing, Hoeneß wechsle immer falsch mit einsteigen. Das ist für mich Quatsch. Das ist für mich absoluter Quatsch.
Nein, aber die Frage ist ja, warum?
Wir haben immer noch die meisten Joker-Tore in der Bundesliga erzielt. Also immer noch durch Spieler, die Sebastian Hoeneß eingewechselt hat. Und gegen Kiel brachte Hoeneß Dimirovic, der uns einen Punkt rettete.
Ja, total. Ja.
Also dieses Argument, diese These, Hoeneß wechsle immer falsch, ist Bullshit. Gehe ich nicht mit. Also so reaktionär bin ich nicht. Am Sonntag gingen seine Wechsel für meinen Geschmack nicht auf. Aber auf die Saison gesehen, habe ich nicht das Gefühl, dass Hoeneß ein Thema bei den Wechseln hat. Ich weiß nicht, ob du das nicht siehst.
Das sehe ich genauso wie du.
Also Zeitpunkt.
Zeitpunkt kann man drüber reden.
Qualität der Einwechslung, darüber kann man auch reden. Ja.
Ja.
Kadertiefe.
Ja, natürlich. Und, aber wie gesagt, warum hast du auf der Bank dann Defensivkräfte sitzen, die nicht spielen? Also dann brauche ich sie nicht auf der Bank. Und die Situation wäre die gewesen, dass du vielleicht defensiv stabilisieren solltest, wolltest. Und dann kommen aber die Spieler halt nicht zum Zug.
Ja, was vor allen Dingen offensichtlich wurde im Spiel jetzt gegen Leverkusen, die Jungs, die bei uns auf der Bank sitzen, können dem VfB aktuell nicht so helfen, wie ich oder wir uns das wünschen würden.
Ja, ja? Wahrscheinlich auch, wie der Trainer sich das vorstellen würde.
Absolut, ja, absolut. Die es könnten, die standen schon auf dem Platz. Das war das Problem. Also wenn ich nach 70 Minuten Undav und Wagnermann und später noch Führig bringe, erwarte ich ja eigentlich von diesen Spielern ein Upgrade. Das sind alles Nationalspieler.
Ja, eben.
Aber gefühlt haben wir Mittelstädt, Mion und Lewin rausgenommen und sind auf den drei Positionen im Nachhinein deutlich schlechter aufgestellt als davor. Ja. Das ist ja ein massives Problem. Nimm Chris Führig, der sollte Linksverteidiger gegen Frimpong spielen. Chris Führig!
Aber da kann der arme Kerl ja auch gar nicht so viel für.
Nein!
Wenn er auf einmal da links hinten gegen Frimpong spielt. Also trotzdem, auch er kann es besser verteidigen.
Aber auch das habe ich nicht verstanden. Warum nicht Henriks auf LV und Jaquez in die Innenverteidigung? Was will ich denn mit Chris Führig da hinten?
Ja.
Gegen Frimpong.
Schwierig.
Also für mich haben wir ein Thema, wechseln wir so, dass man über die Bank der Mannschaft das geben kann, was sie in gewissen Phasen braucht? Oder wechseln wir eher, wie soll ich das sagen? Also nicht im Sinne der Spieler, sondern mit Hinblick auf vielleicht Klima im Kader. Ich weiß es nicht. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, wir brauchen jetzt nicht Dennis Undav. Den brauche ich in dem Moment nicht. Ich brauche in dem Moment hinten defensive Stabilität. Und ich brauche vielleicht auch nicht Chris Führig, wenn Maxi Mittelstädt nicht mehr kann.
Ja.
Das habe ich nicht verstanden.
Geh ich mit. Übrigens, heute im Kicker gab es die große Statistik, wie oft die Trainer über die Saison gewechselt haben. Sebastian Hoeneß wechselt 4,8 Mal im Schnitt. Xabi Alonso 3,9 Mal. Der lässt immer einen Wechsel liegen.
Ja, er hat auch diesmal nur dreimal gewechselt. Ja, das ist so ein Ding bei ihm. Und auch da vielleicht die Kadertiefe. Aber auch das, der Rucksack in Leverkusen. Die letzten 10 Minuten, Sebastian, da lag es eigentlich in der Luft.
Ja. Ja,
eigentlich muss Adli in der 82. schon den Ausgleich machen. Ja, hier siehst du auch gleich, warum Undav für mich nicht auf der linken Mittelfeldposition spielen sollte. Ganz ehrlich, wie verteidigt der in dem Moment gegen Mukiele?
Ich habe mich gefragt, in der letzten Saison hat er es aber auch nicht anders gemacht, oder? Da ist er nur nicht aufgefallen.
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Aber hier ist es auf jeden Fall aufgefallen.
Ja.
Er ist zu weit weg, dann kommt er nicht schnell genug ran und dann geht er nicht mal richtig drauf.
Ja.
So. Dennis stand zu dem Zeitpunkt gerade mal 14 Minuten auf dem Platz. Da will ich doch Feuer sehen, da will ich Gier, da will ich Leidenschaft. Du kämpfst hier gerade für deinen Startelfplatz.
Ja.
Also, das verstehe ich in dem Moment nicht. Und Leverkusen spielt es hier eigentlich recht simpel. Mittelstädt kann nicht mehr, kann ich verstehen in der Situation. Aber Dennis, was ist deine Ausrede? Frage ich mich wirklich in dem Moment. Ich verstehe es halt nicht. Und auch spannend, was dachte sich Stiller, als er Adli völlig frei am Elfmeterpunkt sah?
Ich glaube, er hat seine Gedanken nach der Szene Dennis Undav nonverbal mitgeteilt. Oder auch verbal, aber ja.
Er muss doch auch ins Agieren kommen in dem Moment. Er sieht doch, dass Adli da frei steht. Ja, also wir schauen halt zu, wie Adli neben das Tor schießt. Da haben wir zugeschaut.
Ja, komplett passiv, ja.
Ja, und das nehme ich jetzt auch noch mit. Leidensfähigkeit brauchst du über 90 Minuten. Das ist einfach so. Und von allen Spielern, auch den Eingewechselten, ist einfach
Du hast ja gesehen, und du hast wirklich mit Maxi Mittelstädt und mit Demirovic zwei, ich sag jetzt mal so, Kampfschweine ausgewechselt, die wirklich das über die ganze Zeit bewiesen haben, wie es geht. Und was danach kam, konnte halt in Einsatzbereitschaft und Leidensfähigkeit überhaupt nicht mithalten.
Hattest du auch das Gefühl, wir haben uns dann zu viele Pausen genommen und die Leistungsschwankungen innerhalb des Spiels wurden immer größer? Das war so mein Eindruck. Ja. Also wir hatten immer mal wieder so Situationen, da dachte ich, okay, jetzt geht's wieder.
Ja.
Und dann sind wir aber wieder komplett abgefallen. Also auch von der Spannung etc. Das war wie so eine innere Zerrissenheit, ein intrinsisches Problem mehr oder weniger. Keine Ahnung. Also das war wirklich schmerzhaft, das mitzusehen, weil man wusste, was passiert. Ja. Und dann fallen halt diese beiden Tore zum Schluss. Die Kompaktheit und die Struktur, die waren weg, die haben wir uns erarbeitet. Spätestens nach 15 Minuten hatten wir die und wie gesagt, dann gingen sie so ein Stück weit flöten. Was ich mich halt auch frage, wir sollten 4 frische Spieler auf dem Feld haben zu diesem Zeitpunkt. Ja? Es sah aber so aus, als hätten wir einen Mann weniger zur Verfügung.
Ja, deswegen ist es ja so aus, als ob der VfB mit 10 Mann Pokalspiel spielt und ist in der 118. Minute und will irgendwie noch die Führung verteidigen. Da frage ich mich, wie gesagt, warum? Also du hast 4 frische Spieler drin, du hast unter der Woche nicht gespielt. Also warum sahen wir so, warum taumelte der VfB Richtung Schlusspfiff?
Ja, und in der Szene, Jelic muss Adli hier meiner Meinung nach auf dem Flügel attackieren. Und auch danach kommt da zu wenig von Stiller gegen Palacios. Ja, Undav ist komplett lost in space. Der ist halt einfach da. Wagnermann gegen Boniface.
Der guckt halt nur zu.
Aber worauf wartet er denn? Er hat Chabot im Rücken. Geh doch drauf, Mann, in dem Moment. Also wirklich, dann schippt er den rein und Stiller hält den Fuß rein. Ja, passt halt dann
auch. Das ist das dritte Scheißtor halt, ne,
für Leverkusen. Absolut. Ich meine, das Eigentor, gerade ich stehe da nicht an, aber die Passivität in der Entstehung schon. Weil er war auch zu passiv, als der Angriff noch lief. So. Und das war, sagst es ja, wieder kein herausragender Angriff. Ja, Leverkusen levelt hier nicht mal eine durchschnittliche Leistung. Das sehe ich halt nicht. Ja, die Tore hättest du auch gegen Kiel und Bochum genauso bekommen.
Ja, total.
Das ist wirklich nicht jetzt Leverkusen-Qualität.
Genau, wir haben ja gesehen, gerade in der letzten Saison, wozu Leverkusen in der Lage ist. Die können dich auch komplett filetieren. Aber das sind halt alles so richtige Low-Level-Tore, halt irgendwie, die wir selbst verschulden.
Und das macht es ja noch so viel bitterer. Ich kann nicht mal sagen, Leverkusen hat es gut gemacht. Ja, Tore schießen ist gegen den VfB viel zu einfach.
Ja.
Kommt auch auf die Liste. Ist einfach so. So, von 4 Toren war das letzte dann das einzige, was wirklich Format hatte von Leverkusen.
Ist so, muss man
sagen. Aber auch das hättest du verhindern müssen. Nicht nur können, du hättest es müssen. Führig gegen Frimpong. Haben wir vorhin schon gesagt, macht wenig Sinn. Frimpong hatte auf seiner Seite auch schon davor viel zu viel Platz. Es gab eine Situation, daran kann ich mich noch erinnern, da musste Chris Führig mal wieder hinterher sprinten und dann siehst du halt irgendwie, der schafft es, Frimpong einzuholen und dann erlebe ich auf einmal diesen Spannungsabfall. Ähnlich wie ich es vorhin bei Mio beschrieben habe, aber der stand wenigstens zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 10, 12 Minuten schon auf dem Platz, das war noch in der ersten Halbzeit. Und Chris Führig stand zu dem Zeitpunkt 4 Minuten auf dem Platz. Da frage ich mich dann halt auch wieder, das kann kein Fitnessproblem sein. Das ist was, das hat was mit Haltung zu tun in dem Moment.
Ja klar, also das ist eine Mentalitätsfrage, aber in dem Zweikampf denke ich mir auch, also klar, du bist keine Defensivkraft, aber es ist die 94. Minute und du willst diesen einen Punkt zumindest noch hier behalten. Du musst doch alles dafür tun, dass Frimpong diese Flanke nicht schlägt. Und wenn einfach über den Haufen läufst, ist mir egal, aber du musst doch mehr machen, als nur deinen Fuß so alibimäßig da kurz rauszuhalten. Na, das kann doch nicht sein.
Frimpong ist in 89 Minuten nicht einmal so an Mittelstädt vorbeigegangen. Ja. Nicht einmal. So.
Und er steht 89 Minuten auf dem Platz und der Gegenspieler.
Trotzdem, du hast es ja vorhin auch gesagt, Chris ist halt kein Linksverteidiger.
Ja.
Das weiß jeder. Das ist kein Linksverteidiger. Da muss meiner Meinung nach Hendrik stehen. Das geht zu einfach. Also, ja, geht zu einfach. Punkt. Schick schiebt sich dann gut vor Hendriks. Ja. Das macht er richtig stark. Und ja, am Ende ist nicht das Tor oder der Abschluss das Problem, sondern die Flanke. Die musst du verhindern.
Genau.
Die darf so nicht kommen. Und dann hatten wir hinten raus ja noch Glück, dass Boniface in der 96. nur die Latte trifft. Also,
ich glaube, da ist schon abgeschaltet.
Ja, ich auch. Ich auch. Also, mir ist es tatsächlich erst beim Nachschauen aufgefallen. So. Und dann sind wir beim Fazit, Sebastian. Und ja, haben einen Federrucksack, der sich kaum noch schließen lässt.
Ja, das ist so ein 60-Liter-Rucksack für die ganz langen Touren.
Ja, und dann ist es halt so, ich habe das im Nachgang ein paar Mal gehört, wir hätten Pech gehabt. Aber ich meine, nee, sehe ich anders. Ich sehe es anders. Wir haben jede Menge große und kleine Probleme, große und kleine Baustellen, die wir schnellstens angehen sollten.
Ja, ich würde sagen, in der letzten Saison haben wir uns teilweise das Glück erarbeitet und in dieser Phase der Saison hast du dir das Pech auch ein Stück weit verdient, einfach durch viel zu viele Fehler. Und wenn du natürlich achtmal den Ball nicht klärst und der Ping-Pong im Strafraum rumflippert, dann landet halt irgendwie mal bei einem Gegner, ja, der dann halt dann etwas glücklich reinschießen kann. Dann ist es halt, ja, irgendwie Pech, aber du hast auch nichts dafür getan, dieses Pech zu vermeiden.
Also wir halten fest, unser Rucksack, zu einfache Gegentore,
ja,
Standardverteidigung, Chancenverwertung, die Leidensfähigkeit wirklich über 90 Minuten aufrechtzuerhalten.
Oder 94, ja.
Oder 96. Ja. Die Kaderbreite, allerdings unter Berücksichtigung der aktuellen Form, ist einfach so. Die zweiten Bälle, das fällt mir die ganze Saison schon auf. Wir gewinnen viel zu wenig zweite Bälle. Verlagerung des Gegners ist auch so ein Thema bei uns. Da müssen, also wir müssen es lernen, in dynamischen Situationen besser zu agieren. Ich habe immer das Gefühl, wir brauchen immer eine gewisse Zeit und reagieren dann auf das, was kommt. Ist natürlich auch nicht falsch. Also das ist situativ, musst du da die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann bin ich schon beim nächsten Punkt. Entscheidungsfindung und Positionierung, Struktur. Also es gibt so Situationen, es gibt Phasen, da verlieren wir das. Und das ist kein, das muss ich dazu sagen, es ist kein Trainerproblem. Das heißt, wir reden hier nicht über taktische Probleme, die von Hoeneß sozusagen falsch vorgegeben werden, also dass er irgendwie sich vercoacht. Nee, es sind die Spieler, es sind in dem Moment wirklich individuelle Fehler, die dazu führen, dass der Eindruck entsteht, hier passt die Struktur nicht. Das ist das, was jeder einzelne Spieler für sich lösen muss. Weil die taktische Vorgabe von Hoeneß ist richtig. Sonst schießt du keine 3 Tore gegen Leverkusen. Ja, klar, ja. Und machst auch nicht 60 Minuten ein halbwegs gutes Spiel gegen Bayern München. Ist einfach so. Und dann sind wir bei mangelnder Souveränität. Das fehlt auch irgendwie sowas. Also du hast das Gefühl, dass die Mannschaft, und vielleicht kann sie das auch gar nicht so schnell, noch nicht so gefestigt ist in ihrem Selbstverständnis, wie das eine Mannschaft ist, die vielleicht schon 2-3 Jahre Champions League gespielt hat oder in der Bundesliga um diese Plätze mitkämpft.
Ja. Du merkst ja in der aktuellen Phase mit den 4 Heimniederlagen in Folge spielt letzte Saison keine Rolle mehr. Die Vizemannschaft ist scheißegal in diesem Moment. Die sind halt komplett verunsichert. Und da ist jetzt auch egal, ob man in dieser Saison schon mal in Bernabeu gut gespielt hat oder nicht. Also jetzt kämpfst du halt wirklich um jeden Punkt, egal gegen wen.
Und ich will auch die Spieleröffnung von Nübel mit reinnehmen, denn die ist nicht grottig, aber schlechter als in der vergangenen Saison. Ja. Ist einfach so. So, und mit dieser Liste gewinnst du aktuell halt keine Spiele. Und dann kannst du aber auch nicht sagen, wir hatten Pech. Es sind offensichtliche Fehler.
Ja.
Und die müssen wir auch klar adressieren, finde ich. Und ich hoffe, beim VfB hält man das aus, dass wir es hier tun. Aber ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und kann sagen, Mensch, haben wir ja Pech gehabt. Ist halt Quatsch. Nee, wir haben Fehler gemacht, die dazu führten, dass Leverkusen gegen uns 4 Tore erzielt hat. Wir haben auch Fehler gemacht, die dazu führten, dass Kiel 2 Tore erzielen konnte gegen uns. Und ich kann die Liste verlängern. Bayern München etc. Es waren es auch 3 Gegentore, wovon mindestens 2 komplett vermeidbar gewesen wären. Und bei dem 3. können sich alle beim DFB bedanken. So. Und ich habe jetzt auch mal natürlich überlegt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ich brauche Erklärungen und finde sie aktuell nicht. Also ich habe jetzt auch keine einfachen Lösungen, ja, habe ich sowieso nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich tatsächlich ein qualifizierter Trainer, bin ich aber weit von entfernt. Aber dennoch brauchst du als Fan ja irgendwie was an, ja, an musst dich festhalten können. Also habe ich mal auf die Stats aus dieser Saison geschaut und sie verglichen mit den Stats der vergangenen Saison. Und da sticht wirklich nichts unmittelbar hervor. Wir haben ein paar weniger Schüsse als sonst. Offensiv gewinnen wir nicht mehr ganz so viele Duelle. Defensiv gewinnen wir sogar mehr Duelle, okay, als in der vergangenen Saison. Was natürlich auch daran liegt, dass die Gegner häufiger in unseren Strafraum kommen. Also dann musst du defensiv auch mehr Duelle gewinnen, beziehungsweise erstmal Duelle führen. Also die Stats spiegeln die aktuelle Situation nicht wirklich wider. Spannend wird es erst, wenn du auf die letzten 5 Spiele blickst. Und dann siehst du eigentlich die Probleme ganz, ganz klar. Dann ist es keine Frage mehr. Unser XG ist von 2,09 auf 1,71 abgesackt. Damit fängt es schon an. Die Passgenauigkeit von 87% 23-24 auf 83%. Schüsse statt 15 pro Spiel nur noch 10. Aufs Tor 4,6 statt 6,08. Das sind schon eklatante Veränderungen. Ja. Unser Angriff oder unsere Angriffe, so ist es richtig, sind von 44 pro Spiel auf 39 gefallen. Ja, und die des Gegners sind von 34 auf 40 nach oben geschossen. Ja, also im Endeffekt befinden wir uns da jetzt im tarierten Bereich. Die Gegner mit 40 Angriffen, wir selber mit 39. Mhm. So, wir verlieren deutlich mehr Offensivduelle. Wir haben Probleme mit Pässen, die mit dem das Mittelfeld überspielt wird. So ist es richtig. Und gleichzeitig fällt es unseren Gegnern leichter, diese Pässe zu spielen. Wir kriegen sie nicht mehr so hin, der Gegner schon. 23-24 hatten unsere Gegner 53 Ballbesitze, bei denen die gegnerische Hälfte erreicht wurde. Ja, also verständlich. In den letzten 5 Spielen waren es 58. Es ist halt auch wieder 10% Anstieg.
Jürgen, eigentlich überall, ne? Also ja, wir 10% schlechter und die Gegner 10% besser. Absolut.
Auch die Pässe in den Strafraum sind nach oben gegangen für den Gegner. Ist auch so ein Thema. Und all die Probleme, die wir im Stadion wahrnehmen, ließen sich durch diesen Vergleich für mich auf einmal statistisch belegen. Hm. Und du kannst sie dann runterbrechen auf: offensiv ist der Output zu gering und defensiv machen wir es dem Gegner zu einfach und produzieren obendrauf noch zu viele individuelle Fehler. Das sind die Themenfelder, die wir aktuell angehen müssen. Und der VfB steht damit auch in der Rückrundentabelle völlig zu Recht auf Platz 15.
Genau, und wenn du halt nur diese Sample-Size der letzten 5 Spiele nimmst, die du jetzt mal für deine Statistik rangezogen hast, da ist der VfB letzter.
Ja, einfach
letzter,
zu Recht. Ne? Ja, total. Wir haben in der Rückrunde, in 9 Rückrundenspielen, 17 Gegentore kassiert. Das toppen nur noch Bremen und Kiel. Einfach mal sacken lassen, ja? Aktuell fällt uns halt vieles sehr, sehr schwer, was uns in der vergangenen Saison leicht von der Hand ging. Und dann hast du letzte Woche noch so eine Halbzeit wie die in Kiel. So, und da musst du, finde ich, jetzt aufpassen. Ja, es darf mal eine Schwächephase geben. Aber ich finde, Schwächephasen dürfen sich nicht auf das Invest zurückführen lassen. Weil sonst verlierst du die Fans. Und das ist halt wirklich der 12. Mann beim VfB Stuttgart. Und ich sag gleich dazu, es war bislang nur gegen Kiel so in der ersten Halbzeit, dass ich das Gefühl hatte, die Mannschaft investiert nicht viel, wie sie investieren sollten. Also wir haben von Hoffenheim angesprochen und Wolfsburg. Hoffenheim, das Spiel musst du gewinnen. Das ist das Thema eher Chancenverwertung und nicht Invest. Und bei Wolfsburg ist es halt auch einfach, sorry, trottelig gewesen, dass wir nach der Führung das Ding nochmal so aus der Hand geben. Jetzt ist für mich tatsächlich einfach das Trainerteam gefragt. Ich finde, wir haben keine schlechten Spieler. Das lasse ich mir auch von niemandem einreden. Formschwache, zweifellos. Ja. Aber wir haben keine schlechten Spieler. Also, finde ich, muss jetzt pragmatisch gearbeitet werden. Welcher Spieler gibt mir das, was ich brauche? Und wenn ich diesen Spieler nicht im Kader habe, muss ich dann mein Spiel so anpassen, dass die vorhandenen Qualitäten uns Punkte bescheren. Das ist eigentlich die Frage, die man sich jetzt stellen sollte. Du musst die Defensive stabilisieren, dringend.
Oh ja.
Mit der Quote geht's einfach nicht. Ich kann jetzt eigentlich auch keine Rücksicht mehr nehmen auf Spielernamen. Wer Leistung bringt, der spielt. Wer nicht, sitzt auf der Bank. Der bekommt natürlich die Möglichkeit, die Leistung zu bringen, wenn er eingewechselt wird. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der muss jetzt auch mal wieder spielen, ist Nationalspieler oder hat 20 Millionen gekostet. Ist egal. Wer Leistung bringt, der spielt. Nur darauf kommt es jetzt aktuell an. Hoeneß hat das alles in Hoffenheim schon mal miterlebt.
Eben, ja.
Und ich bin mir wirklich sicher, er wird daraus gelernt haben. Und man muss auch dazu sagen, damals scheiterte er ein Stück weit an der Kabine, aber noch viel mehr an der sportlichen Führung. Denn von der wurde er nicht so unterstützt, wie du deinen Trainer unterstützen musst, damit er sich gegen gewisse Strömungen in der Mannschaft durchsetzen kann. So, und das ist bei uns ganz sicher nicht der Fall. Dennoch, es müssen jetzt Lösungen her, keine Frage. Mir geht es jetzt auch nicht mehr um Champions League, Euro League oder Conference League. Das Thema ist für mich durch. Es geht nur darum, wieder in die Spur zu finden. Denn, sind wir ehrlich, selbst wenn ich nur mit der Erwartungshaltung in diese Saison gegangen bin, der VfB solle bitte eine ruhige Spielzeit erleben, dann ist das, was ich jetzt aktuell sehe, zu wenig.
Ja, klar.
Ja, wir hatten zuletzt Gegner aus allen Tabellenregionen. Ja, Wolfsburg, Hoffenheim, Bayern, Kiel, Leverkusen. 2 Punkte haben wir daraus geholt. 2 Punkte. Und das ist zu wenig. Das ist auch für den Anspruch, eine ruhige Saison spielen zu wollen, zu wenig. Und ich weiß, ich krieg's ja auch mit, da draußen geht's schon wieder los mit Trainerdiskussionen. Also, da muss ich mich kurz mal wieder sammeln. Die erste Krise mit einem Trainer, der uns in die Champions League geführt hat, zum Vizemeister gemacht hat, mit uns im Pokal-Halbfinale steht. Und wir schreien, Trainer raus oder was? Das ist doch absurd. Das ist ein Trainer, der geleistet hat. Ich habe es gerade eben aufgezählt. Der hat den VfB wiederbelebt. Der hat ihn wirklich wiederbelebt. Bei der Scheiße mache ich einfach nicht mit.
Ja, und vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass der es auch geschafft hat, den VfB eigentlich schon zur Ende der Hinrunde, also außerhalb der Abstiegsgefahr zu bringen. Ich glaube, wir haben 37 Punkte. Also wenn du jetzt keinen Punkt mehr holen würdest, würdest du nicht absteigen. Also wir müssen ja, das war in den letzten Jahren ja auch oftmals anders, auch nicht drum bangen, dass man die Liga hält. Klar musst du mehr Punkte, klar sind die Punkte, sind 2 Punkte zu wenig aus den letzten Spielen. Aber trotzdem, du bist definitiv nicht in Abstiegsgefahr.
ja, ich verstehe die Leute, ich habe es letzte Woche auch gesagt, die sagen, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, nicht in Abstiegsgefahr zu sein oder sonst irgendwas. Wir wissen, wo wir herkommen. Das muss mir niemand dreimal in die Kommentare schreiben. Ich weiß aber auch, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Wir haben es ja gesehen. Und das ist auch das ist meine Erwartungshaltung, dass die Mannschaft ihr Potenzial ausschöpft. Und wenn das dann am Ende für Platz 10 nur reichen mag, okay, dann war's das. Aber aktuell schöpfen wir dieses Potenzial nicht aus. Und das ist das, was natürlich nervt. Und nochmal zu Sebastian Hoeneß, kritisieren. Okay, völlig in Ordnung. Wir haben halt auch darüber diskutiert, ob man so wechseln muss. Okay, kritisieren, passt. Enttäuschung, auch kein Thema. Tell me about it. Habe ich alles durch. Alles keine Frage. Aber natürlich machen wir mit Sebastian Hoeneß weiter. Ist doch keine Frage. Wer darüber diskutiert hat, echt keine Ahnung. Sorry. Wir haben in dieser Saison bisher 9 Mal verloren. Das muss man auch mal dazu sagen. Statistisch belegt. 9 Niederlagen. Ja? Schau dir doch bitte mal an, wie viele Saisons es zuletzt gab, in denen der VfB nur 9 Mal verloren hat. Ausgenommen natürlich die im letzten Jahr. Ich habe mal geschaut. Du musst bis 2009, 2010 zurückblättern.
Wow.
Um eine Saison zu finden. Mhm. Gut, wir spielen jetzt auch noch eine
Weile. Ja, klar. Aber wir verlieren ja kein Spiel mehr.
Sonst sind es 15, 16 Niederlagen, die du sonst ertragen musst. So. Und ich habe es letzte Woche gesagt und ich sag's nochmal. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr der VfB Stuttgart sein, der Trainer irgendwie entlässt, weil sie mal 4, 5 Spiele nicht so performen oder beziehungsweise die Mannschaft nicht so performt. Und es ist für mich tatsächlich auch eher ein Problem einzelner Spieler und weniger die taktische Vorgabe. Und ja, also was ich jetzt sehen möchte vom VfB Stuttgart, was ich einfach jetzt wirklich miterleben will, ist, wie Sebastian Hoeneß diese Situation löst. Und er kann sie lösen. Davon bin ich überzeugt. Der hat in den letzten 2 Jahren mit diesem Verein einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Der hat im Endeffekt gleich 3, 4 Entwicklungsstufen übersprungen. Und deswegen sage ich nochmal, ich entlasse doch keinen Trainer, wenn er dann in einer Saison vielleicht mal wieder einen Step zurück macht. Ja, das ist ganz normal. Es ist einfach normal. Sebastian Hoeneß, sein Team, die müssen jetzt Lösungen erarbeiten. Sie müssen uns wieder stabilisieren. Und die Chance, das zu tun, haben sie zweifelsfrei. Ich bin hier kein Clownsverein mehr, der einen Trainer rauswirft, weil er mal 5 Spiele verliert. Sorry, also da fehlt mir jegliches Verständnis. Und ich sag's nochmal, es heißt nicht, dass man Hoeneß nicht kritisieren darf. Natürlich gibt es Gründe für Kritik. Keine Frage.
Bin ich komplett bei dir. Und so eine Entwicklungskurve heißt ja Kurve, weil es nicht immer nur steil bergauf geht, sondern auch mal eine Delle hat. Und wir haben gerade eine fette Delle, gar keine Frage. Aber das ist wirklich die erste echte Krise unter Hoeneß. Und ich denke, da kann man zusammen durchgehen. Ich glaube, das wird dann den VfB unter Hoeneß auch nochmal stärker machen, wenn man so eine Krise dann mal bewältigt. Und ich bin da auch bei dir, man muss Sachen kritisieren, wenn man die für nicht richtig hält. Aber jetzt diese große Grundsatzdiskussion anzuwerfen, kommt mir auch viel zu früh. Aber klar, das Team braucht halt irgendwie einen Neustart. Vielleicht geht jetzt in der Länderspielpause, denn man hat jetzt halt Bayern und Bayer hinter sich, aber so richtig viel einfacher wird's ja auch nicht, weil von den nächsten 4 Spielen spielst du halt 3-mal auswärts. Erst am Samstag in Frankfurt, dann geht's nach Bochum, dann spielst du sonntags daheim gegen Bremen und dann geht's wieder zu Union Berlin, auch wieder am Samstagabend. Also das Programm wird hier nicht einfacher.
Mir sind die Gegner egal.
Die müssen egal sein.
Mir sind die Gegner scheißegal.
Ja.
Und wenn wir jetzt 4-mal gegen Bayern München spielen, ist mir scheißegal. Es geht mir darum, dass wir jetzt das, was wir gegen Leverkusen gut gemacht haben, dass wir das nehmen und weiter schauen, wie muss ich anpassen, um mit dieser Mannschaft wieder erfolgreicher Fußball zu spielen. Und wie gesagt, ich würde darauf schauen, wer kann mir das geben, was ich aktuell brauche. Und wenn ich die Spieler nicht finde, muss ich mein Spielsystem dahingehend anpassen, dass die Stärken, die ja diese Spieler alle mitbringen, jeder Spieler hat seine Stärken in diesem Kader, dass ich die so einsetze, dass wir am Ende punkten und Erfolgserlebnisse haben. Und daraus entsteht dann wieder was. Aber aktuell fangen wir vielleicht nicht bei null an, aber wir müssen erstmal wieder einen Samen in die Erde legen, sozusagen. Wir haben jetzt einmal rasiert. Es ist raus. Der Winter ist durch, sozusagen. Und jetzt müssen wir wieder neu aussehen, um enden zu können am Ende. Und ich sag's nochmal, wir haben alles, um uns da unten rauszukämpfen. Wir haben einen guten Trainer, wir haben gute Spieler, wir haben Fans, die den Verein 90 Minuten wirklich mit allem unterstützen, was sie haben. Props an die Kurve. Mhm. Die haben, auch als das 3-3 und das 4-3 gefallen ist, danach trotzdem nochmal Gas gegeben. Volle Leidenschaft, bis zur letzten Sekunde. Die haben alles gegeben, um die Jungs nochmal nach vorne zu schreien. Also da ist alles da. Und wir müssen es erzwingen. Wir müssen es brutalisieren. Und wir müssen da jetzt einfach auch durch, gemeinsam, und ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass es keinen besseren gibt als Sebastian Hoeneß, der mit seiner Erfahrung aus Hoffenheim solche Situationen kennt und daraus was entstehen lassen kann. Und wie gesagt, wir haben coole Dudes bei uns in der Mannschaft. Wir bewundern die nicht ohne Grund, wir jubeln denen nicht ohne Grund zu. Und von denen verlange ich jetzt einfach, dass sie sich jetzt da durchquälen. Und nochmal, das habe ich, sondern das habe ich komplett vergessen zu sagen, wir werden gegen Frankfurt unser 40. Pflichtspiel in dieser Saison absolvieren. Und da sind die Nationalspieler noch nicht mal mit inkludiert. Also da kommen ja nochmal 6-7 Spiele obendrauf. Das ist auch für diese Mannschaft eine neue Erfahrung und es tut weh. Und dieser mentale Break nach dem Paris-Spiel, ein Stück weit hat das die Mannschaft gebrochen.
Ja, das merkst du ja.
Und die müssen wieder aufgebaut werden. So,
Genau, du hast jetzt gesagt, du hast keine einfachen Lösungen für das aktuelle Problem. Ich habe eine einfache Lösung. Einfach mal nicht in Führung gehen, sondern einfach mal zurückliegen. Früh zurücklegen und spät dann noch 2 Tore schießen.
Vielleicht erleben wir es ja gegen Frankfurt. Wir werden darüber sprechen, Sebastian. Wir müssen auch noch schnell über die Frauen sprechen.
Wir dürfen.
Ja, natürlich dürfen wir, Sebastian. Die am Sonntag vor 1400 Zuschauern auf dem PSV-Gelände gegen Hoffenheim 2 gespielt haben.
Genau, haben quasi den Opening Act gemacht dann für das Spiel am Sonntagabend. Ja, und wie gesagt, ich denke Rekordkulisse, 1400 beim PSV. Richtig üppig, also haben die Mädels da gut nach vorne gebrüllt. Und es ging auch gleich gut los, denn eigentlich jetzt nach 90 Sekunden schon 1-0 stehen können, weil da hatte Jana Bollstein die große Chance zur Führung und normalerweise macht sie ihn auch, aber leider knapp am Pfosten vorbei. Und
die erste Halbzeit war allgemein sehr gut von uns.
Total.
Hatte ich den Eindruck. Also
auch da musst du halt mit mehr als einem Tor in die Halbzeitpause reingehen und auch dann mit gütiger Hilfe der Schiedsrichterassistentin blieb es beim 1-0 zur Halbzeit, denn nach 12 Minuten, so wie ich es gesehen habe, schießt Leonie Kopp das 1-0 und dann geht die Fahne hoch und dann dachte ich, wo kommt denn die Leonie Kopp her? Und die startet ja also Mitte der gegnerischen Hälfte, also die ist garantiert nie im Leben im Abseits, aber die Assistentin hat da wirklich sehr selbstbewusst ihre Fahne hochgereckt und dann war es leider Abseits und es dauerte dann noch 4 Minuten länger und dann traf Mandy Islacker zum 1-0.
Wer sonst?
Endlich mal wieder in der Startelf und gleich wieder getroffen. 18. Saisontor, richtig gut.
Ja.
Und ja, der VfB presst da gut, haben sie in der ersten Halbzeit sowieso richtig gut gemacht und dann viel Übersicht von Maike Messmer und Dafina Recepi, die dann einfach nochmal in die Mitte passt, also uneigennützig und Mandy Islacker steht da halt richtig gut und macht es dann in bester Demirovic-Manier quasi.
Oder Demirovic macht es in Islacker-Manier, absolut. Aber also ich fand die erste Halbzeit vom VfB Stuttgart richtig gut, muss ich sagen.
Ja.
Und das Einzige, was mich gestört hat, ähnlich wie beim VfB, steht nur 1-0. Aber ich bin ganz ehrlich, vielleicht ist es auch arrogant, ich dachte so, ja, das lassen die sich nicht mehr nehmen. In der zweiten Halbzeit wird Hoffenheim wegbrechen, aber es kam anders.
Genau. Ja, und kurz vor dem Pausenpfiff hat ja Dafina Recepi noch die Riesenchance, also wirklich freistehend vorm Tor, dem schießt sie dann drüber. Aber die hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also ich finde, die zeigt jetzt halt wirklich sehr eindrücklich, warum man sie damals geholt hat, trotz schwerer Verletzung, während der Verletzungspause, weil jetzt leistet die halt richtig, ja, richtig gut zu sehen. Ja, aber dann kommen die VfB-Frauen aus der Pause und sind vielleicht auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, schläfrig. Es war ganz komisch und dann fällt eigentlich in 4 Minuten zweimal das gleiche Tor, so ungefähr halt. Beide Male greift Hoffenheim über die rechte Seite an, da passt die Zuordnung auch überhaupt nicht und Leonie Schetter heißt sie, kann dann komplett frei auf Kira Beck zu laufen, die hält richtig gut und dann wieder Abstauber Sarah Sahiti, auch im bester Demirovic-Manier, steht da halt, wo sie stehen muss und staubt dann ab und dann steht's halt 1-1. Und
war übrigens der erste Moment, wo ich so dachte, okay, die haben schon auch was drauf, weil solche Chancen, allein die Entstehung, hast du eigentlich bislang für, also in dieser Liga nicht gesehen. Also für unsere Frauen gab es eigentlich nie so einen Threat, wenn man sagen möchte.
Genau. Nee, Räume gesehen, Räume bespielt, Räume genutzt und dann auch wirklich ja mit viel Tempo, mit viel Konsequenz Richtung Tor. Also das war, da hat man gesehen und Heiko Gerber hat es ja auch gesagt, also aus der Mannschaft, da werden in 2-3 Jahren Bundesligaspielerinnen rauskommen halt. Ne, das war schon stark. Ja und dann, wie gesagt, 4 Minuten später fällt dann das gleiche Tor eigentlich nochmal. Wieder Leonie Schetter auf der rechten Seite. Diesmal ist der Weg nach innen zu. Deswegen geht sie nach außen, nimmt sich die Flanke und die kommt dann sehr nah vors Tor und ich glaube, wir können Kira Beck da nicht ganz rausnehmen. Also die sieht ja nicht ganz glücklich aus.
Ja, das hat mich wahnsinnig genervt, weil das sind halt diese typischen Doppelschläge, die, also Real Madrid hat das ja perfektioniert.
Ja.
Wenn die einmal treffen, kommt das zweite gleich hinterher, wenn du nicht aufpasst, das dritte auch noch.
Ja.
Und hier wirkte das auch ein Stück weit so, als ob Hoffenheim genau in dem Moment dann gesagt hat, so jetzt wollen wir es, jetzt drehen wir das Spiel und gleichzeitig, hast du es ja richtig beschrieben, wir waren ein bisschen bräsig.
Ja.
Würde ich sagen, in dieser Phase.
Nee, weil es läuft ja wieder über die rechte Seite und das stimmt immer noch nicht so und dann kommt der Ball nach innen und da, Loretta Thema ist auch noch mit ein bisschen da in der Verlosung und sie können es halt nicht wirklich klären. Die Hoffenheimer Spielerin kommt mit dem Kopf an den Ball und dann ist der Ball, liegt halt kurz frei und sie kann über die Linie drücken und dann steht es halt auch mal 2-1 für Hoffenheim. Für alle relativ unerwartet und da mussten sich dann die VfB-Frauen erstmal kurz schütteln, aber nicht lange.
Und Loretta macht ihren Fehler wieder gut. Wir wissen, wenn sie trifft, ist das immer Tor des Monats Potenzial. Letzte Woche schon, diese Woche, ja, aber letzte Woche, diese Woche auch.
Ja, und es war wieder ein Freistoß, aber diesmal wirklich aus sehr exquisiter Position, nämlich der liegt halt auf der linken Seite kurz vor der Strafraumgrenze, vielleicht 2 Meter von der Grundlinie entfernt und dann schlänzt sie den mit rechts über die Torhüterin hinten in den Winkel rein. Also ein unfassbares Tor.
Also die Schusstechnik von Lauretta Temay ist mit das Geilste, was ich je im VfB-Trikot gesehen habe. Ja, ist wirklich, wirklich absurd. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ja, dritte Liga und was weiß ich. Nee, das ist herausragend. Muss man einfach so sagen. Diese Frau, wenn die Strafstöße, oder nicht Strafstöße, sondern Freistöße schießt, Ecken etc.
Dann ist es wie ein Strafstoß.
Ja, es ist wirklich absurd.
So Juninho-mäßig.
Und wir hätten das Spiel sogar noch drehen können, Sebastian.
Ja, also nach dem 2-2 kam jetzt von Hoffenheim, fand ich nicht mehr so viel. Die blieben so ansatzweise gefährlich. Aber die besseren Gelegenheiten hatten die VfB-Frauen. Es hätte vielleicht noch einen Elfmeter geben können gegen Mandy Islak. Aber die stand im Abseits. Ich glaube, diesmal war es auch wirklich Abseits. Aber der VfB war näher am 3-2 dran als Hoffenheim. Und riesige Chance in der Nachspielzeit für Joy Castor. Also das hätte es sein können. Vielleicht sogar sein müssen. Die kommt dann nochmal kurz vor der Linie an den Ball. Kann dann aber nicht übers Tor drücken. Und dann bleibt es halt beim 2-2. Mit dem der VfB aber, glaube ich, besser leben kann als Hoffenheim. Es bleibt bei 3 Punkten Vorsprung und einem viel besseren Torverhältnis, also eigentlich 4 Punkte Vorsprung. Also man kann sich einen Patzer leisten, aber ich hoffe, das nehmen sich die VfB-Frauen nicht zu Herzen, sondern bleiben bei ihrer weißen Weste.
Mich hat's gewurmt, weil der VfB Stuttgart über 90 Minuten gesehen das bessere Team war und das Spiel eigentlich gewinnen muss. Du musst aus der ersten Halbzeit mit einer höheren Führung rausgehen.
Auf jeden Fall.
Du hast dann die Möglichkeit, am Ende noch das 3-2 zu machen und es wäre aus meiner Sicht auch komplett verdient gewesen. Und auch hier kann ich jetzt sagen, gut, die Tabelle spricht immer noch für uns, keine Frage. Und der Abstand ist nicht kleiner geworden, ist auch gut. Aber es ärgert mich trotzdem, weil es wäre halt auch nochmal ein Statement gewesen, Hoffenheim zu besiegen.
Ja, und dann von vielen Zuschauern auch und so.
Ich meine, das sind jetzt halt diese Highlight-Spiele, die wir haben. Weil ansonsten geht es halt gegen Hof. Und ich möchte jetzt mich nicht despektierlich über Hof äußern, aber die schießen wir halt im Vorbeigehen aus dem Stadion.
Ja.
Auch nicht von alleine. Die Mädels leisten, arbeiten dafür hart. Also das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, dass es das komplette Mismatch ist. Du musst schon auch noch erstmal investieren und am Ende dann so ein 11-1 oder so rauszubekommen.
Ja.
Keine Frage. Aber das Spiel, auf das haben viele geblickt, auch aus der zweiten und auf der ersten Liga. Und ich glaube, das wäre echt nochmal wichtig gewesen für die Mädels. Ich glaube, die ärgern sich am meisten und natürlich auch für den Coach hier, ein Statement zu setzen, das Spiel zu ziehen, mit 6 Punkten davon zu ziehen, eigentlich mit 7 durch das Torverhältnis.
Ja.
Klar, es ist an sich nichts Schlimmes passiert und ich gehe auch weiterhin fest davon aus, dass wir aufsteigen werden, keine Frage, aber ich habe mich schon sehr geärgert.
Total, aber andererseits vielleicht auch so ein kleiner Warnschuss, ne, einfach mal scharf zu bleiben und auch gegen die kommenden Gegner 100% zu geben und dass der Aufstieg halt noch nicht so im Vorbeigehen mitzunehmen ist.
Aber es ist auch schwer. Du musst, also ich meine, ich stelle mir das super schwer vor, wenn die Competition innerhalb der Liga so unterschiedlich ist.
Ja.
Also du hast halt Hoffenheim, die auf demselben Level sind, vielleicht ein bisschen drunter, aber nicht viel, wie der VfB Stuttgart. Und dann hast du halt Mannschaften, die gefühlt 2-3 Klassen unter dir spielen, aber auch in derselben Liga unterwegs sind. Und ich glaube, das von Woche für Woche anzunehmen, ist nicht einfach. Allerdings muss Hoffenheim das ja auch. Also
genau.
Das Problem haben alle, aber das, finde ich, hast du schon in diesem Spiel bemerkt, dass wir aus einem eher leichteren Spiel rausgekommen sind,
kann man
so sagen, und dann halt hochfahren mussten und die Competition matchen.
Ja, total, habe ich auch so empfunden.
Ja, und das spielt natürlich damit rein, das ist ein Problem der Liga, das haben aber alle, die darin spielen, also der VfB nicht exklusiv, aber das sollte man vielleicht auch noch mit einfließen lassen. Wann kann man es denn dann wieder gut machen, wenn man so möchte?
Auch die VfB-Frauen machen jetzt ein Wochenende Pause und dann geht's weiter am Sonntag, den 30.03. erneut zu Hause übrigens und dann geht's auch gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion, nämlich gegen die Kickers aus Offenbach, die sind Fünfter und Hoffenheim kann gleich auf dem hohen Level bleiben, nachdem sie jetzt als Zweiter gegen die Ersten gespielt haben, spielen sie jetzt gegen Tabellendritten Wacker München, also es wird auch nicht so ganz einfach und vielleicht gibt's da dann eine Überraschung, wer weiß. Also am 30.03.
Wenn es dazu kommen sollte, dass es die große Überraschung gibt zwischen Wacker München und Hoffenheim, werden wir es euch mitteilen. Wir werden euch auch mitteilen, wie die Frauen sich gegen Kickers Offenbach geschlagen haben. Und wir werden euch natürlich auch mitteilen, wie der VfB Stuttgart die nächsten großen Aufgaben meistern möchte. Sebastian, das war für mich eine interessante Ausgabe. Ich musste durch viele Täler durch.
Ja, wie der VfB.
Ich hoffe, man konnte mir trotzdem halbwegs folgen, meine Gedanken so ein Stück weit nachvollziehen. Wie gesagt, wir haben hier keine Trainerdiskussion, wir haben aktuell einfach eine Scheißphase und müssen da irgendwie durch. Aber wir haben weiter eine geile Mannschaft, der Brustring bleibt der Brustring. Rot-Weiß sind nicht unsere Farben, sondern weiß-rot.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich stelle hier alles auf den Kopf.
Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Ja. Vielleicht laufen wir...
Nein, sag's nicht!
Was?
Ich dachte, du sagst jetzt, äußerst dich zur Trikotfarbe oder so.
Vielleicht laufen wir...
Nein!
Statt in weiß-rot mal in rot-weiß auf, wer weiß.
Okay, das nehme ich. Armin Fee hat damals die Bank getauscht. Vielleicht wäre das doch eine Möglichkeit für Sebastian Hoeneß. Wer weiß. Ja? Gut, wir werden es miterleben. Sollte es dazu kommen, werdet ihr auch das hier erfahren. Wir weisen nochmal darauf hin, es gibt am Donnerstag noch eine Folge zur Mitgliederversammlung mit allen wichtigen Infos, damit ihr gut vorbereitet seid. Und es gibt auch noch die Folge des Wahlausschusses. Und in der kommenden Woche machen wir dann ein relativ überschaubares Programm. Wir werden einmal über die Mitgliederversammlung sprechen und natürlich dann den Blick Richtung Frankfurt.
Oh ja.
Das war's von uns. Gut, also danke fürs Zuhören. Bis bald.
Ciao.